Das sind wir auch schon. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause, meine lieben Freunde. Es ist die Ausgabe 13, wenn ich mich nicht alles irrt. Ja, ich begrüße euch recht herzlich, wenn ihr gerade das Video seht. Heute sieht der Podcast ein wenig anders aus. Ich habe aktuell ein paar Reparatursachen an, ein bisschen Equipment im Studio. Deswegen nicht wundern, nicht ausrasten. Wir bleiben nach wie vor im alten Setting, gehen dahin zumindest wieder zurück. Heute haben wir eine sehr interessante Frage, der wir mal wieder nachgehen wollen. Und zwar, wie lebt man der Nase nach? Das ist erstmal eine Sache, die wir, glaube ich, ein bisschen zusammen definieren wollen zum Einstieg des Gesprächs, aber ich möchte euch ganz gerne erstmal meinen Gast heute vorstellen. Mein Gast ist nämlich Tina Harms. Die ist eine Frau mit einer sehr, sehr interessanten Lebensgeschichte, auf die wir auch heute eingehen werden. Tina ist so in den 90er Jahren nach Berlin gekommen und hat hier einige interessante Dinge erlebt. Und ich würde sagen, so wie ich Tina kennengelernt habe, lebt die sehr, sehr gut und ich würde auch sagen, erfolgreich der Nase nach, wenn man das so bezeichnen kann. Tina hat eine ganze Weile beim Fusion Festival zum Beispiel mitgearbeitet. Das werden vielleicht einige von euch kennen. Das ist ein großes, schönes Festival mit ganz viel verschiedener Musik, wo es tolle Dinge gibt, die wirklich was anderes und außergewöhnlich Schönes machen. Und Tina lebt seit einigen Jahren in einem besetzten Haus, in einem Hausprojekt in Berlin. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, wie sie dazu gekommen ist und wem mittlerweile das Haus gehört und wie es eigentlich ist, so ein bisschen, ja, abseits von Normen, ein bisschen alternativ zu leben. Darüber wollen wir heute sprechen und wie man sich das vielleicht auch ermöglichen kann in dieser heutigen Zeit, die ja sehr durchreguliert ist und durchgetaktet. Mir geht es zumindest so und ich hoffe, dass ich ein wenig Weisheit heute hier für mich rausziehen kann und dass ihr euch vielleicht auch ein wenig Inspiration nehmt. So, jetzt habe ich aber erstmal genug gequatscht und begrüße jetzt erstmal Tina. Hallo Tina, wie geht's?
Hallo, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gar kein Problem. Schön, dass du hergekommen bist und dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Tina, wie geht's dir? Wie geht's dir in diesen aktuellen Zeiten so? Womit verbringst du deine Zeit?
Also es geht eigentlich ganz gut. Du hast ja schon gesagt, ich wohne in einem großen und bunten Haus. Wir sind hier in meinem Haus 37 Leute und das macht so ein bisschen dieses Gefühl während der Corona-Zeit von... Ja, ist wie so ein Kreuzfahrtschiff eigentlich. Wir sind ja nach innen halt sozusagen ziemlich offen. Wir haben auch nur eine große Küche für uns. Das ist vielleicht ein bisschen anders, als eben andere Leute wohnen. Aber wir haben auch ein bisschen mehr Platz. Gerade läuft jetzt parallel bei uns unten im Kino ein kleiner Film und wir haben noch einen schönen Garten und einen Hof. Insofern können wir uns wirklich gar nicht beschweren. Mir geht's sehr gut. Ich kann mich ganz gut bewegen. Also nichts Schlimmes.
Ist nicht komplett übel. Jetzt lass uns da mal ruhig ein bisschen, also ich würde ganz gerne mit dir ein bisschen chronologisch eigentlich durchgehen, was du so machst, aber wir steigen einfach mal am Anfang mit dem, weil wir gerade über dein Haus und das Hausprojekt reden, steigen wir da mal so ein bisschen mit ein. Also für die Leute, die das nicht kennen, weil ich kannte es nicht, bevor ich nach Berlin gezogen bin, hier in Berlin gibt es Leute, die besetzen Häuser und das war in den 90er Jahren noch ein bisschen üblicher. Das heißt, da ist dann ein leerstehendes Wohnhaus und da gehen dann einfach Menschen rein und ziehen da ein und bleiben dann erstmal da, oder? So funktioniert das? So muss ich mir das vorstellen.
Genauso war es wahrscheinlich hier auch. Ich selber habe zu der Zeit nicht mitbesetzt, aber unser Haus steht ja im Friedrichshain, also ehemals im Osten der Stadt. Und hier waren viele Häuser nicht bewohnt und unseres wäre auch jetzt nicht bewohnbar gewesen in der Zeit. Hatte quasi, ich glaube, es war im Dach war ein Loch und der Seitenflügel war dann schon ziemlich schimmelig und marode, also man konnte nicht drin wohnen. Und dann sind 89, 90 einfach Leute hergekommen, auch mit Kindern damals schon, und sind in unser Haus gegangen und haben Banner rangehängt, wir bleiben alle. Und nebenan die Straße, die Parallelstraße ist die Mainzer Straße. Damals gab es da ja sehr, sehr große Proteste. Und genau, unsere Straße und unser Haus gehörte so ein bisschen dazu. Während in vielen anderen Häusern es so war, dass die Leute wieder rausgehen mussten, die Besetzer da auch sehr gewalttätig häufig, da gibt es ja noch sehr viele alte Berichte zu, raus mussten, hatten wir Glück vielleicht und konnten unser Haus noch behalten und ich wohne ja immer noch drin.
Sehr schön, das freut mich auf jeden Fall. Soweit also, glaube ich, schon mal ganz gut zur Definition, was eigentlich ein besetztes Haus ist oder wie man dazu kommt, da drin zu leben. Aber mehr zu dieser Bedeutung wollen wir gleich ein bisschen erzählen. Erstmal würde ich ein bisschen einsteigen mit unserer Leitfrage, die wir heute haben. Wie lebt man der Nase nach? Tina, würdest du von dir selber behaupten, dass du der Nase nach lebst?
Also vielleicht habe ich auf jeden Fall viele, viele Jahre der Nase nach gelebt und ich hoffe, ich kann mir das immer noch bewahren. Ich muss ein bisschen auch sagen, dass es im Alter nicht leichter wird. Also als ich nach Berlin gekommen bin, das war 94, war es, glaube ich, hier auch ein bisschen besonders. Also hier gab es sehr viel Freiräume noch, eine sehr, sehr besondere Atmosphäre. Und ich habe zwar studiert, aber das war jetzt nicht so mein dickster roter Faden, glaube ich, in meinem Leben. Und der Nase nach und auch, glaube ich, so dem Herzen nach. Ne? Es gab so dieses Gefühl von, wo passiert auch was Tolles und was kann man Tolles machen? Mhm. Und aber der Nase nach vielleicht eher, weil man die ja auch ziemlich viel bewegt und mein Weg auch nicht so klar in eine Richtung ging, sondern ich mich auch zu vielen Sachen, ja, auf viele fahrende Züge vielleicht aufgesprungen bin oder mitgemacht habe und auch umgelenkt habe. Und insofern kann man vielleicht schon sagen, also lieber der Nase nach, glaube ich, als planlos.
Okay, ja. Da haben wir vorher schon so ein bisschen drüber geredet gehabt, wie man sich das anschaut und wie man das definiert. Also du hast quasi du bist nicht in Berlin aufgewachsen, du bist irgendwie hier nach Berlin gezogen. Das heißt, nach dem Abitur oder sowas bist du hergekommen. Aber hattest du damals sozusagen eine Art Plan oder irgendwas in dir in den Kopf gesetzt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt so, das soll mein Leben sein, das soll mein Beruf werden oder was auch immer, das möchte ich gerne und das verfolge ich jetzt die nächsten Jahre. Oder wie ist das abgelaufen?
Also ich bin hergekommen am Tag nach oder vor während meine nach meinem Abitur und da hatte ich schon einen ziemlich klaren Plan, nämlich es war Freitag und Abend sollte eine Party in Berlin sein und ich wollte auf jeden Fall dabei sein, weil ich kam aus einer etwas kleineren Stadt und hatte mir vorgestellt, Party in Berlin zum Abitur. Das will ich auf jeden Fall. Los geht's. Ich weiß noch, ich sollte damals um 19 Uhr ankommen und es gab in dem Zug Probleme und dann musste ich ewig warten und kam dann erst um 23 Uhr oder so damals am Zoo an und dachte schon so, oh, hoffentlich ist die Party nicht vorbei. Hm. Aber ist natürlich in Berlin nicht so. Also ich hatte schon einen gewissen Plan, erstmal auf eine Party gehen, das Wochenende bei einer Freundin bleiben und ja, dann mal sehen, was ich mache. Vielleicht hatte ich gedacht, Bühnenbild zu studieren. Und dann habe ich mich aber verliebt und bin gar nicht mehr nach Hause gefahren, sondern mein Zuhause war dann einfach Berlin.
Ja, das hoch, so schnell.
Hat sich der
so
Plan dann schon geändert, ne? Schon am ersten Tag.
Ja, Mist. Okay, also es schien kein Plan zu sein, der jetzt hieb- und stichfest war, sage ich mal in dem Fall, sondern der hat sich dann relativ...
Es war
eine gute Idee, genau. Und das ist auch, gute Idee finde ich ein klasse Stichwort, weil ich war letztes Jahr reisen und habe damit das erste Mal so ein bisschen was erlebt, wo ich wirklich über mehrere Monate mal eigentlich keinen Plan hatte und auch nirgendwo, wo ich sein musste. Also ich konnte wirklich überall auf der Welt sein. Ich hatte ein bisschen Geld angespart und das war echt ein tolles Gefühl. Aber ich habe die ersten Wochen immer alles sehr gut durchgeplant oder ich war so, okay, ich mach das und dann fahre ich dahin und dann mache ich jenes und die ersten ein, zwei Monate habe ich wirklich so gelebt wie hier, also durchgeplant mit einer Idee, was los, was passieren soll und dann später, als ich so ein bisschen mich eingegroovt habe und wirklich so das Gefühl habe, dass ich ein bisschen mehr im Einklang mit ja, der Zeit und den Tagen bin, dann hatte ich auch keine Pläne mehr, dann hatte ich nur noch Ideen. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dann war ich nur noch so, es wäre ganz cool, da hinzugehen, aber also ganz ehrlich, mal gucken, ob ich das schaffe. Deswegen kann ich damit ein bisschen, da kann ich das ein bisschen drauf beziehen. Würdest du sagen, dass so dieses Mindset, was du da hast, hast du das irgendwie aktiv verfolgt und darauf geachtet, dass du immer so ein bisschen da am Zahn der Zeit bleiben kannst oder offen sein kannst für solche, ja, spontanen Umlenkmanöver oder wo kommt so ein Mindset her?
Ich glaube, das hat sich erst langsam rausgebildet. Als ich nach Berlin gekommen bin, war ich ja auch, ich war 20 oder 21 oder so, als ich Abitur jetzt gemacht habe. Und aber was ich dann schon, also was mich danach die Zeit schon, glaube ich, auch geprägt hat, ist, dass ich versucht habe, also ich hatte so eine Gruppe von Leuten relativ schnell gefunden. Und unsere Idee war, dass man, wenn es geht, nicht Fernsehen gucken soll. Ich sage ja manchmal, das war böse. Einfach, weil es darum ging, dieses Konsumieren zu stoppen, ne? Dass so die Leute abends zu Hause sitzen, stundenlang sozusagen ihren ganzen Tag, wie du auch gesagt hast, immer effektiver und effektiver gestalten und dann aber abends sozusagen eine Stunde mehr haben, um vor der Glotze zu sitzen und so passiv Sachen zu konsumieren. Das war irgendwie was, wo ich dachte, also das war so eine starke Motivation zu sagen, also das möchte ich nicht. Sondern was auch immer abends passiert, es soll irgendwas mit Aktion oder mit Interaktion zu tun haben. Und ich glaube, dass sich dann danach erst so ein Mindset daraus gebildet hat, sozusagen diesen bequemen Schweinehund, den man auch manchmal hat, einfach mit was zu toppen, was sich lebendiger anfühlt und was irgendwie mit Menschen zu tun hat, irgendeine Aktion ist, manchmal in der Gruppe, auch manchmal alleine. Und das hat, glaube ich, dann so ein Mindset, würde ich sagen, heutzutage, also in der Rückschau, auch ausgebildet, zu sagen, okay, man ist jetzt nicht immer, also so zu wissen, was up-to-date ist, würde so heißen, als wenn ich da so einen gewissen Spürsinn für habe. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mein, was wäre das, mein siebter Sinn oder so. Aber ich glaube, wenn du viel mit Leuten bist und hörst dir viele Geschichten an und bist da auch so im Herzen bei, dann kriegt man viel mit, was so in der Stadt passiert oder in deinem Kiez passiert oder da, wo du bist. Das könnte ja beim Reisen, ist dir das vielleicht genauso passiert. Mhm. Und diese Verbindung mit Menschen, ich glaube, das ist das, was einen auch so in so einen Weg kommen lässt. Und unser Motto war so ein bisschen, Movement is the key. Also immer schön in Bewegung bleiben.
Das finde ich eine super interessante, ein interessantes Credo zu sagen, wir koppeln uns bewusst vom Fernsehen ab. Wie bist du aufgewachsen? Hast du zu Hause viel ferngesehen oder hast du das irgendwie von zu Hause mitbekommen oder wo kam so eine Entscheidung her? Also ich verstehe, warum man es tut, aber wieso? So.
Ich glaube, als ich hergekommen bin in den 90ern, habe ich schon gesehen und ich denke, viele, die in der Zeit hier waren, werden was Ähnliches empfunden haben, dass in dieser Stadt super, super viel möglich war. Hier und da überall poppte was auf und die Leute haben was gemacht. Sehr, sehr temporär oft, gar nicht so vom Geld geleitet oder so, sondern es gab halt viele, viele Räume, wo man irgendwie was machen kann. Und ich habe damals dann nicht Bühnenbild, sondern Soziologie studiert und habe quasi auch viel mehr so Gesellschaften angeguckt. Was kann die Leute... was hält eigentlich Gruppen zusammen oder Gesellschaften zusammen? Und für deine Generation wahrscheinlich unvorstellbar, als ich nach Berlin gekommen bin, was war 94, da kam so das World Wide Web auf. Und das war so in der Soziologie bei uns im Studium irgendwie so ein super spannendes Thema. Was heißt das jetzt? Auch Technik überhaupt, Technik und Gesellschaft war so mein Thema auch ein bisschen. Und dann habe ich schon gedacht, dass viele Sachen, warum wir Technik haben oder wie wir sie einsetzen, hat was mit Effektivität zu tun. Ne? Wir wollen irgendwie Zeit sparen. Und ich fand das dann schon in der Überlegung für so eine ganze Gesellschaft so krass, dass wir Zeit sparen wollen, um abends noch mehr vor der Glotze zu sitzen. Wie verrückt. Ne? Also warum machen wir das als Gesellschaft? Was hilft uns das? Also persönlich und auch für die ganze Gruppe. Und das wollte mir so gar nicht in den Kopf, warum man so viele Dinge verändert. Und es gibt so tolle Erfindungen und so coole Dinge. Und dann sitzt man abends schon statt um 7:45 schon jetzt um 7:30 und kann sich noch eine Sendung mehr anschauen. Also das war, glaube ich, das, wo ich dachte, nee, da möchte ich irgendwie auf keinen Fall hin. Obwohl ich, als ich klein war, gab es ja nur 3 Programme. Da konnte man, glaube ich, gar nicht zu viel Fernsehen gucken. Nee, also ich habe weder besonders viel noch besonders wenig Fernsehen gesehen. Ich habe gar kein schlimmes Erlebnis mit Fernsehen. Aber es hat mich schon ein bisschen in den 90ern geprägt, dieses Motto zu haben, Fernsehen ist böse. Und ich habe jetzt auch erst seit wirklich wenigen Wochen Fernseher und habe mich auch echt schlecht gefühlt, als ich den gekauft habe.
Quarantänebedingt wahrscheinlich, ne?
War schon ein bisschen davor, weil ich dann irgendwie dachte, habe ich jetzt wirklich aus so einer alten Geschichte keinen Fernseher? Ich könnte das ja auch mal wieder ganz neu angucken. Und jetzt habe ich ihn, ich weiß noch nicht, ob ich damit glücklich werde.
Ja, aber wir bleiben mal noch ein bisschen länger in vergangenen Tagen, in den 90ern. 94 bist du nach Berlin gekommen, 94 bin ich geboren. Also um da mal die Altersspanne direkt mal zu setzen heute. Ich immer wenn ich an die 90er zurückdenke, weil ich lebe jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren wohne ich jetzt in Berlin und ich habe eben auch eine Gruppe von Freunden und wir unternehmen auch super gerne Dinge und wir veranstalten auch ganz gerne Partys und versuchen eigentlich auch immer so ein bisschen, ich sag mal, die Grenzen der Stadt so ein bisschen auszutesten. Und das, was uns halt immer wieder begegnet, sind viele Leute, die halt schon seit längerem hier leben und die immer sagen so, ja, früher war das alles viel freier und viel entspannter. Und du hast es gerade so ein bisschen angesprochen mit diesen Freiräumen, die es anscheinend noch mal wesentlich mehr gab, als es die heute gibt. Wie war das, was war das für ein Gefühl für dich damals, wenn du sagst, wir haben Freiräume gehabt? Wie habt ihr die genutzt? Was habt ihr gemacht mit der Zeit, die ihr nicht vorm Fernseher verbracht habt?
Das kann ja viel sein. Ich glaube, es ist gar nicht nur die Zeit, sondern es ist auch so die Kraft, die übrig bleibt, ne, wenn du irgendwas anderes machst. Also ich selber muss sagen, war ziemlich Ich fand es ziemlich auch abgefahren, weil ich ja, wie gesagt, aus einer kleinen westdeutschen Stadt kam. Und das Berlin damals war ja so das Hauptding eigentlich in Mitte rund um den Hackeschen Markt. Da waren halt so die coolen Partys. Und das schon zu sehen, dass das eine hat nur jeden dritten Mittwoch auf und bei dem anderen muss man den Teelichtern da lang folgen und bei dem anderen kriegt man einen Telefonanruf und dann muss man irgendwie an eine Bushaltestelle fahren und dann fährt man woanders hin und dann muss man wieder irgendjemanden anrufen an der Telefonzelle oder so. Das fand ich irgendwie cool, weil also das hat auch, glaube ich, was mit diesem Konsumieren zu tun. Man kann nicht einfach in einen Club gehen, sich ein Bier kaufen und den Leuten beim Tanzen zugucken. Also das fand ich ja schon immer ziemlich langweilig, sondern weil man gar nicht weiß, was man erwartet, muss man auch so seine Sinne irgendwie so aufmachen. Ne? Und ich glaube, das hat mich irgendwie super inspiriert und davon gab es ganz viel. Also ich glaube, da hat jeder oder jede mit ihrer Brille was Eigenes gesehen. Aber es war natürlich einfach so, dass es die Räume gab. Also ich sag mal ganz baulich, ne? Berlin Mitte war damals, da gab es super viel leerstehende Wohnungen oder Bereiche, wo halt irgendwas war. Und natürlich war auch das Mietenniveau ja gar nicht so. Oder viele Sachen konnte man einfach benutzen. Und Man hat sie einfach benutzt, wenn man schnell war. Und diese unregelmäßigen Sachen sind dann auch schwer zu verfolgen. Ne? Also da ist dann schwierig zu sehen, wenn du da immer die Tage, die du durch 7 teilen kannst. Also da ist jetzt auch so schnell kein Ordnungshüter hinterhergekommen. Und das fand ich irgendwie toll. Ich glaube, davon gab es viel. Also einmal wirklich den Raum im Sinne von, da war der Platz. Und dann passiert damit aber auch, wenn du das dann oft siehst, hast du den Raum dann irgendwann auch im Kopf, weil dann auch dadurch so Kreativität frei wird. Wenn du das siehst, was Leute mit Räumen machen, dann denkt man auch, hey, ich mach das auch mit Freunden, warum nicht? Und man braucht dann, also rund um uns rum sind ja auch Räume, die wir nutzen können. Also ich weiß, dass wir dann mal so eine Phase hatten, dann wollten wir immer so Reclaim the Grünanlage, haben wir es genannt. Und dann haben wir einfach, irgendjemand hatte einen Job im Café und dann haben wir diese klappbaren Liegestühle mitgenommen. Wir hatten so einen Bus, den wir uns mit mehreren geteilt haben und haben so 20 Liegestühle da reingetan und die dann an Strausberger Platz gefahren und aufgestellt und mal gegrillt und geguckt, was passiert. Ein bisschen Musik. Und das sind so ganz kurze, temporäre Räume, wo du dann Menschen triffst, denen, ja, irgendwas passiert ja da dann, ne? Kommt natürlich auch Polizei irgendwann. Vielleicht auch nicht. Also einfach diese kurze Zeit zu haben, wenn du weißt, das dauert vielleicht nur 10 Minuten oder eine Stunde. Auto auf, Lauti an, wie lange kann es dauern? Aber diese ein paar Minuten zu genießen, ich glaube, das macht schon auch was so im Kopf und im Herzen, das einfach so den Augenblick zu nutzen und einfach was zu machen.
Ich höre da so zwei Sachen raus, die irgendwie so ganz, die da so mitschwingen. Das ist einmal halt Zeit, so das Thema, was du ansprichst, dass du halt sagst, hey, wir versuchen Zeit zu sparen und effizient zu leben und verschwenden die Zeit dann aber abends irgendwie, die ja meistens gar nicht so eine schöne Zeit ist, wo man jetzt großartige Erinnerungen hat. Also die Geschichten, die du mir jetzt erzählen kannst, dass ihr euch irgendwo an Strausberger Platz mit Liegestühlen gelegt hat, da niemand wird mir sagen, ach, als ich 96 abends den Tatort geguckt habe, das war eine Mordsgaudi, du, da haben wir richtig aufgedreht. Also das ist natürlich auch nochmal natürlich auch nichts komplett schlimm daran, aber ich glaube, so dieses Geschichten zu erleben und zu teilen, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil davon, auch am Leben zu sein, beziehungsweise es scheint auch dir wichtig gewesen zu sein, dass du Dinge erlebst und sagen kannst, hey, guck mal hier, das habe ich erlebt und gemacht. Also Zeit als die eine Komponente, die wichtig ist, um der Nase nach leben zu können. Und aber auch Menschen sind dir sehr wichtig, viele Menschen kennenzulernen. Wie hat man Leute kennengelernt, bevor es Facebook gab? Wie ging das?
Das ist lustig. Also, Gott, ich habe noch nie jemanden über Facebook kennengelernt. Also wir, ich glaube, ganz viel hatte wirklich dieser gemeinsame Bus, den wir hatten, gemacht. Nee, erst war es, glaube ich, in der Uni, ne? Also irgendwie, ich bin ja auch zur Uni gegangen, da hat man dann schon gleich Interessierte, irgendwie so ein paar getroffen, hat dann aber gemerkt, okay, also wir studieren jetzt hier alle nicht mit 150%, ne? Auch hier gibt es so eine gewisse Unterforderung, die auch so eine Freiheit macht. Und dann hatte ich mir so mit drei Freunden haben wir uns zusammen einen Bus gekauft und mit dem haben wir dann echt viel gemacht, weißt du, so einen ollen Transporter halt, so ein VW-Bus. Und wenn wir dann gar nicht wussten, zum Beispiel, was wir abends machen sollten, dann sind wir damals so zum Hackeschen Markt gefahren. Damals war da ja, in Mitte war halt das meiste nachts los und da fuhren alle Nachtbusse ab und haben dann uns einfach dahingestellt und haben Leute gefragt, ob wir die irgendwo hinbringen können. Also wo wollt ihr eigentlich hin? Und dann haben wir den Bus halt so voll gemacht, wie man darf oder wollte und sind dann die meisten waren ja noch auf Partys unterwegs oder kommen zum Konzert oder wollten eine Freundin besuchen. Und die haben uns dann viele Geschichten erzählt und wir sind halt mit denen durch die Stadt gefahren und manchmal ist man mitgekommen zu einer Party oder manchmal mussten wir, waren auch an schrägen Orten, wo alle irgendwelche Instrumente spielen, ob man kann oder nicht, aber es war irgendwie dann auch ein witziger Abend eigentlich. Und ich glaube aber, dass dieses, wenn Menschen zusammenkommen, ne, dass das auch schon so eine Lebendigkeit erzeugt in diesen Freiräumen, dass das schon das ist, wo ich meine Nase oft gerne hingehalten habe, ne? Dass da, wo Menschen sind und Menschen was Schönes zusammen machen, uns da ein gutes Gefühl für gibt, auch für das Projekt und was da passiert, dann habe ich da sicher meine Nase hingehalten und habe gesehen, dass ich mich da auch bisschen hinbewege.
Das, was mich auch viel immer bewegt, beziehungsweise auch jetzt beschäftigt, immer wenn ich in Berlin bin, dann habe ich so das Gefühl, okay, ich muss hier einem gewissen Plan nachgehen irgendwie. Ich habe dann irgendwie meinen Job oder, weiß ich nicht, ich wollte sagen mein Studium, aber ich habe nie wirklich lange versucht zu studieren, aber so in der Richtung, ich habe mir immer irgendwas vorgenommen und wenn ich hier bin, dann bin ich ziemlich ausgeplant mit Sachen irgendwie und habe wenig Freiräume und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, beziehungsweise merke ich auch jetzt gerade nach dem Reisen, wie wenig ich eigentlich hier in den Tag reinleben kann, weil alles irgendwie durchstrukturiert und durchgetaktet ist. Und ich glaube, das kommt bei mir auch so ein bisschen daher, dass ich eben auch in erster Linie sage, ich habe irgendwie so eine Sorge, dass ich mir denke, okay, ich muss einmal Geld verdienen, aber ich möchte auch irgendwie eine finanzielle Sicherheit aufbauen. Was ist, wenn ich mal irgendwann eine Familie habe und all diese Dinge, die halten mich irgendwie sehr auf Trab. Hattest du da irgendwie was in der Zeit, wo du gesagt hast, hey, ich muss jetzt hier voll an meinem 10-Jahres-Plan arbeiten, weil sonst, wo stehe ich denn dann sonst Mitte 30? Oder wie hast du die Sachen gesehen? Weil das scheint so auf mich, als wärst du so locker, dass es super entspannt gelaufen ist. Aber wie kannst du dir diese Lockerheit bewahren?
Also ich glaube, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Geld da gar keine Rolle spielt. Ne? Ich glaube, man braucht so ein gewisses Geld, um auch keine Sorgen zu haben. Ne? Und ich glaube, jetzt, dass wir jetzt in Deutschland das schon besonders gut haben, weil wir sehr viele Grundsicherungen auch haben. Ne? Ich habe damals aber einfach BAföG bekommen und habe auch nebenbei gearbeitet. Aber ich habe schon ziemlich schnell gemerkt, wenn ich mal auch Jobs hatte, wo ich viel Geld verdient habe, dass ich auch sehr viel Geld ausgegeben habe. Und dass dann letztendlich das, was netto oder dann am Ende unten übrig bleibt, dass mich das nicht zufriedener unbedingt macht. Ne? Und dass das, was wirklich Zufriedenheit macht, nicht das ist, dass ich Geld habe oder wenig oder viel Geld ab diesem gewissen Limit. Ne? Also ich muss natürlich meine Miete zahlen und ich will meine Krankenversicherung. Also diese Basics brauche ich natürlich, aber weil sonst macht es Sorgen. Und da über den Bereich, den meine ich jetzt aber nicht. Aber wenn ich das Geld hatte, dann hat mich das nicht zufrieden gemacht. Sondern was mich zufrieden gemacht hat, war, wenn ich mit tollen Menschen in tollen Projekten gearbeitet habe. Ne? Das hat mich einfach zufrieden gemacht. Dann konnte ich, da fühlte ich mich einfach so berührt. Aber ich habe auch gemerkt, dass sich alles sehr, sehr gut anfühlt. Und deswegen ist es eher, bin ich, glaube ich, in diese Projekte- und Menschenrichtung mit der Nase gegangen, als mit dem Geld. Und ich habe dann schon relativ früh, also ich bin 94 nach Berlin gekommen und da hatten wir wirklich 4, 5 sehr, sehr bunte Jahre. Und dann habe ich aber 99 schon ein Kind bekommen und hatte da auch kein Geld. Und habe dann aber auch mit Milan zusammen gemerkt, dass das ja eine verrückte Vorstellung ist, dass man eigentlich für ein Kind Geld anhäufen muss, weil du musst ja einfach nur Platz in deinem Nest irgendwie haben, ne? Und dass du Platz in deinem Nest hast, hat was, glaube ich, eher mit deinem Mindset zu tun und mit Skills und mit einem Netzwerk auch an Menschen, die dir helfen, als dass es Geld macht. Also ich glaube, dass das Geld mich einfach nicht glücklich gemacht hat. Und das war vielleicht ein Vorteil.
Ja, also ich glaube, das, wahrscheinlich hat es dabei geholfen, wenn man bei der Fragestellung ist, wie lebt man der Nase nach, wenn man nicht unbedingt dem Karrieretrieb unbedingt nachrennen muss. Okay, du hast auch gerade schon so sehr schön angekündigt, dass du dann ein paar Jahre eben eine gute Zeit hattest, dann hast du einen Sohn bekommen und ich würde als nächstes ganz gerne deine Zeit beim Fusion Festival ansprechen. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir auch schon sehr früh davon erzählt und ich war so, wow, krass, voll cool, da jemanden kennenzulernen, der da mitgewirkt hat und Teil davon war. Vielleicht kannst du mal aufgreifen, auch für die Leute, die vielleicht gar nicht das Fusion Festival kennen, was das eigentlich für ein Festival ist und wie du dazu gekommen bist.
Ja, die es gar nicht kennen, haben es natürlich in diesem Jahr besonders schlecht, weil es dieses Jahr nicht stattfinden darf.
Ich hätte auch Tickets gehabt. Ich hätte Tickets gehabt, tatsächlich.
Aber dafür darfst du nächstes Jahr gehen, oder?
Nächstes Jahr darf ich wieder, ja.
Ist dann noch mehr Zeit zur Vorfreude. Das ist ja besonders cool, oder?
Genau.
Über ein Jahr Vorfreude. Das haben ja ganz wenige.
Ich halte es denn kaum aus. So viel Spaß habe ich schon gerade. Das ist unglaublich.
Und deswegen weiß man das schon, ein Teil von Fusion ist die Vorfreude einfach. Ne? Also man kann, denke ich, wir können gemeinsam festhalten, Fusion ist ein so schönes Fest, dass man sich mehr als ein Jahr vorfreuen kann. Und da gibt es ja ganz wenig Sachen im Leben, auf die man sich so lange freuen möchte. Also die Fusion ist ein Festival in Mecklenburg-Vorpommern. So ganz grob, so zwischen Hamburg und Berlin. Und mittlerweile mit ich müsste jetzt auch lügen, aber ich kann mir auch Zahlen nicht so gut merken, vielleicht 80.000 Gästen, mittlerweile ziemlich groß, mit sehr bunter und unterschiedlicher Musik, aber ich denke, man merkt noch, dass es aus so einer aus so einer Techno-Zeit kam, also sehr viel elektronische Musik, aber eben Fusion, also es gibt auch ganz, ganz viel bunte andere Musik, es gibt Kunst, Artists, also auch so Straßenkunst. Es gibt ich glaube, was das auch das Besondere macht, ist das Gelände. Es ist ein ehemaliger Flugplatz von den Russen. Und da stehen halt noch so große Hangars, wo die Garagen quasi von den Flugzeugen. Und damals haben die Russen sehr, sehr viel mitgenommen, aber die Hangars eben nicht. Obwohl, ich habe mir sagen lassen, dass man diese riesigen Betontüren, die haben sie noch mit nach Hause geflogen, aber die Hangars standen da quasi dann so mit offener Tür. Und sind vielleicht 15 Hangars und da drinnen sind verschiedene Floors, aber vieles ist auch draußen. Das Ganze findet eigentlich immer am letzten Wochenende im Juni statt und hat über die Jahre weiß ich jetzt auch nicht genau, gibt es vielleicht 18 Jahre oder 20 oder irgendwie so in der Zeit, ich weiß immer noch, dass ich daher weiß, dass Ende Juni das Wetter sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe schon 80.000 Menschen im Schlamm stehen sehen und in der Hitze. Genau, also es ist ein großes Festival und was auch noch besonders ist, ist, glaube ich, die Location, aber auch, dass es ein nicht kommerzielles Festival ist, also da sieht man keine Werbung und nix. Und der Verein dahinter, der Kulturkosmos, ist ein gemeinnütziger Verein und das Festival wird vor allem getrieben von vielleicht 300 Gruppen, die alle in verschiedenen Sachen aktiv sind, viele im linken politischen Bereich, die sich dort als Gruppen zusammenfinden und dort quasi für eine reine, einfache Gratifikation, also für kleines Geld, was sie ihrer Gruppe spenden, mitarbeiten. Also der Parkplatz wird so gemacht, die Hangars werden so gemacht, die ganzen Bars werden so gemacht. Dahinter ist quasi kein großes kommerzielles Interesse, sondern es geht wirklich um das Festival für sich und damit Strukturen zu finanzieren, die sonst durch unseren Staat oder andere kaum eine Unterstützung hätten. Es hat sicher an der Lage zu liegen, ne? Also Mecklenburg ist weder ein reiches Land noch also viele Sachen konnten dort nicht bezahlt werden. So fing es auch mal an, dass man kleine Sachen dort unterstützt hat. Genau, mittlerweile ist es eben sehr, sehr groß und ich bin, glaube ich, ich war so früher Gast, 2001, 2002 und habe dann gedacht, mit meiner Gruppe, wir hatten hier so kleine illegale Partys auch gemacht, können wir eigentlich auch, warum machen wir nicht was auf der Fusion? Und über eine Ecke und eine Ecke und eine Ecke haben wir jemanden gefunden und haben dann 2 Jahre dort einen Hangar bespielt. Das war auch ziemlich cool. Und dann nach dem zweiten Jahr gab es die Gelegenheit, dass ich in diesen Verein mit eintrete, der Kulturkosmos. Es sind so 15 Leute dahinter, die das mit organisieren. Also die ganze Orga und die Struktur begleiten. Genau, und dann bin ich, glaube ich, 2003 in diesen heiligen Kreis eingetreten, ja. Der dann aber auch gar nicht so ist. Ich glaube, man stellt sich von außen vielleicht auch irgendwie wieder vor.
Ist, glaube ich, immer so, wenn man sowas hat, wovon man wenig von weiß, aber viel von gehört hat, dann umranken das immer Sagen und Legenden. Und vor allem, das ist ja jetzt auch, ich sag mal so, jemandem wie mir zu folgen, ist, glaube ich, relativ unromantisch, weil ich jetzt viel von meinem Leben teile. Ja, oder generell so den Influencern oder sowas heutzutage nachzufolgen. Je mehr man über jemanden weiß, desto weniger mystisch ist diese Person eigentlich. Und je weniger man weiß, aber je mehr man davon weiß, was sie tut, kommt so eine Magie auf. Und das ist eigentlich das, was mich, glaube ich, am Kulturkosmos und an den Leuten dahinter auch immer fasziniert hat. Also ich habe, um da auch mal meine persönliche Referenz zu dem Festival zu schlagen, ich bin 2016 das erste Mal auf die Fusion gegangen. Und war eigentlich nie großer Fan von elektronischer Musik. Ich bin als Jugendlicher auf so Rockfestivals und sowas gegangen, also so Rock am Ring und alles Mögliche. Und ich glaube, das habe ich in der allerersten Folge von diesem Podcast habe ich das auch schon mal erzählt. Deswegen hole ich jetzt nicht zu weit aus. Aber ich war irgendwann relativ frustriert von so diesen typischen Rockfestivals, weil die sind halt super durchkommerzialisiert und da heißt halt, jede Bühne hat halt einen gewissen Marken- oder Autonamen und alles ist vollgekleistert mit Logos und Werbung und hast du nicht gesehen und das Essen ist teuer und schlecht und dann war ich sehr frustriert mit den Festivals, auf die ich jahrelang gegangen bin irgendwann, weil ich selber für mich so entschieden habe, dass mir das nicht so gefällt und dann bin ich das erste Mal, weil Freunde von mir drauf gedrückt haben, gesagt, dann komm doch mal mit zu Fusion, dann war ich so, ja, eine Woche lang mir irgendwie Techno-Musik gönnen, ich weiß ja nicht und ich bin mit hingegangen und ich konnte nicht mehr. Ich war fertig. Also ich kannte Rock am Ring, wo 80.000 Leute sich an drei Bühnen zusammenscharren und mit Bier werfen. Und beim Fusion-Gelände sind es irgendwie über 20 Bühnen. Es gibt super viel Auswahl an Essen, was auch irgendwie alles vegetarisch und vegan ist. Und es ist so eine ganz andere, also ein ganz anderer Vibe. Kein einziger Markenname, nicht mal auf den Flaschen, die man teilweise irgendwie bekommt. Es gibt keine Einlasskontrollen auf dem Gelände. Also bei diesen herkömmlichen Festivals, da wirst du einmal komplett gefilzt von der Security, wenn du raufgehst. Und bei der Fusion, da ist einfach alles ein riesiger Bereich. Und es war auch so eine unaggressive Stimmung. Einfach auf dem kompletten Festival. Es war für mich eine neue Welt und ich kam zurück und war wirklich so geflasht davon, wie große Großveranstaltungen ablaufen können, das war das erste Mal, dass ich von einer Großveranstaltung zurückgekommen bin und nicht dachte, 90% aller Menschen sind Arschlöcher. Und das ist eigentlich die Einstellung, von der ich von den meisten Festivals und Konzerten zurückgekommen bin, weil die Mitmenschen meistens irgendwie das Problem sind oder der übermäßige Alkoholkonsum dieser Mitmenschen vielleicht auch. Da will ich mich auch gar nicht von ausnehmen, dass ich nicht vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen bin. Aber das war irgendwie ein ganz tolles Erlebnis, da mal irgendwie Teil von zu sein. Das ist halt ein riesiges kreatives Ding und dann gibt's irgendwie noch Theater und Kinos und sonst was auf diesem Gelände und was ich auch so schön finde, ist erstmal ist der Ticketpreis sehr, sehr weit, also es sind so 140 oder 130 Euro mittlerweile, was ich für so ein riesiges Festival schwer in Ordnung finde und man kann...
Ja, ich glaube, wenn du nur auf den Campingplatz gehst, 4 Tage, ist es teurer.
okay, siehst du, das ist es so. Eine Woche lang Fusion campen mit Unterhaltung. Und dass man die Tickets nicht kauft, also es ist nicht so first come, first serve und dann gibt's noch eine zweite Verkaufsrunde, die wird teurer und eine dritte, die wird teurer und wenn du noch einen Tag vom Festival Tickets kaufst, dann gibt's welche für 570 Euro. Nein, so ist es nicht, sondern man meldet sich für so eine Auslosverfahren an mit seinen Freunden zusammen, das heißt, man wird dann ausgelost, das heißt, entweder gehen alle deine Freunde oder niemand und so hast du halt jedes Jahr, hat jeder die gleiche Möglichkeit, irgendwie dahin zu fahren oder nicht, egal wie schnell oder wie viel Geld du hast oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Regelung, die ich vorher so noch nie so kannte. Das heißt, da sind so viele ungewöhnliche Dinge verbunden mit diesem Festival, die ich echt sehr, sehr schön finde.
Und oft geht es auch wirklich darum, deswegen fällt mir es nochmal ein, von eben, dass Geld dann am Ende doch nicht das ist, was glücklich macht, ne? Und was auch dieses Festival nicht glücklich gemacht hätte. Also, weil einfach, glaube ich, Geld nicht so im Mittelpunkt steht, weder die Kommerzialisierung noch die Acts. Bei ganz vielen Sachen geht es da eben nicht um Geld. Und ganz explizit nicht, also extra nicht. Und irgendwie hat das auch was geschafft, was die Leute, was eine ganz, ganz besondere Verbindung. Selbst bei 80.000 Leuten habe ich selten Festivals erlebt, wo Menschen wirklich so sehr auch nacheinander gucken. Das hast du vielleicht auch erlebt. Aber also wenn irgendjemand irgendwo liegt und man ist nicht sicher, geht's ihm gut oder so, dann man viele sprechen jemanden an und viele gucken nacheinander. Es ist kein Festival, wo es darum geht, dass ich jetzt selber hier die beste Zeit alleine haben kann und ich gucke nicht nach links und rechts, sondern so die Awareness ist, glaube ich, für viele, viele Bereiche sehr, sehr groß. Und deswegen ist, glaube ich, auch auf dem Festival, also jetzt war ich jetzt auch schon ein bisschen nicht da, aber in der Zeit, die ich das Festival begleitet habe, auch gar nicht viel passiert. Das ist ja eine ganze Stadt, die da plötzlich geboren wird, mitten in MacPom. Und dass da so wenig passiert, hat auch damit zu tun, wie das strukturiert ist und dass es da nicht darum geht, da möglichst viel Geld aus dieser Zeit rauszuholen, sondern das Geld, was rausgeholt wird, fließt wieder zurück in Gruppen. Und bei ganz vielen anderen Sachen, wie bei den Ticketpreisen, verwendet man eher sehr viel Ressourcen drauf und Überlegungen zu gucken, wie kann man damit kein Geld machen, weißt du, dass du auf eBay diese Dinger nicht verticken darfst, das ist schon ziemlich viel Arbeit, das nachzuverfolgen, weil es gibt immer Leute, die das echt sehr gerne machen möchten, ne?
Ich glaube, dass das, also dadurch, dass du jetzt einmal die Sache hast, dass du so in den 90ern nach Berlin gekommen bist und auch Anfang der 2000er dann beim Fusion Festival dabei warst, das sind zwei Dinge, die sich ja ja schon nochmal verändert haben in den letzten Jahren. Ich würde sagen, das Fusion Festival ist noch, vermute ich, ist es noch eher ein bisschen ähnlich geblieben wie damals, aber Berlin hat sich auf jeden Fall auch stark verändert. Lass uns gerne mal beim Fusion Festival bleiben. Wie war das da zu arbeiten? Also was hast du da so für Geschichten erlebt? Was sind das für Erinnerungen, wenn du jetzt so an diese Zeit zurückdenkst für dich?
Also ich habe ja da einmal die Rolle gewechselt. Ich war erst quasi auch so Artist. Ich hatte eine Gruppe von, wir waren eine kleine Crew und hatten dort die Geschichte aufgebaut, dass wir unseren Freak-Frachter, das ist so eine Geschichte gewesen von einem Raumschiff, was gelandet ist, und wir wollten mit der Freak-Energie der Gäste unseren Unwahrscheinlichkeitsantrieb wieder starten und dann wieder weiterfliegen, und diese Geschichte haben wir quasi dort erbaut, haben so ein ziemlich wildes Gerüst und diesen riesigen Antrieb gebaut. Also das war irgendwie auch ziemlich cool, sozusagen als Artist zu sein. Was heißt das? Also auf der Fusion gibt es ja einen großen Werkstatthangar und da sind dann halt alles so Werkstattfreaks drin, ne? Und man holt sich alles, was man braucht, und dann baut man seine Träume einfach auf, ne? Also man hatte halt so eine Idee, wie es aussehen soll, und dann baut man es einfach. Also wir kamen an und der ganze Hangar war leer. Das war echt abgefahren. Also ein riesiger, also ja, passt da ein ganzes Flugzeug rein. Und dann haben wir waren vielleicht so 30 in unserer Crew, haben wir 4 Wochen oder 6 Wochen da gearbeitet, jeden Tag. Und dann steht da das, was sich mal 8 Leute oder 10 ausgedacht haben. Ne? Das ist schon auch mega. Das ist echt noch, ja, weil du stehst davor und dann ist es einfach so verkörpert, deine Idee. Also das war natürlich auch toll, von dieser Seite einfach zu sehen, was das heißt, so Teil von so einer großen Party zu sein. Das haben wir 2 Jahre gemacht. Ja, das war wirklich super, super besonders. Und dann aber die Rolle auch zu wechseln und zu sehen, auch schon früher gab es dann auch immer so so Gerüchte, wo geht eigentlich das ganze Geld hin und was macht eigentlich dieser Kulturkosmos? Und dann habe ich aber so die Rolle gewechselt und nochmal gesehen, auch wie cool dieser ganze Verein dahinter ist. Ne? Also dass da wirklich die Leute für wirklich fast gar kein Geld oder Ehrenamt arbeiten und diesen vielen, vielen Vereinen oder Gruppen in dieser ganzen Region oder vielleicht, die kommen ja aus ganz Deutschland, diese Möglichkeit zu geben, dass diese Gruppen dort was machen und sich als Gruppe auch austauschen und ihre Idee dort verwirklichen. Das war einfach auch mega. Und ich muss auch sagen, das Gelände ist super, super, super besonders. Also ich habe es ja auch viele Jahre, 10, 12 Jahre jetzt oft gesehen. Ich habe da manchmal Silvester gefeiert, da ist man da ganz alleine auf weiß ich nicht, wie viel das hat, 80 Hektar oder irgendwie, also es ist ziemlich groß. Und dann manchmal im Sommer sind 80.000 Leute drauf. Und ich habe auch mal ein Jahr mitgeholfen im Ticketing. Also ne, nachdem man das gemacht hat, was du beschrieben hast, wie man an diese Tickets kommt, gibt es noch, das ist ja im Dezember oder so, ne, und dann gibt es noch danach 100.000 Fragen. Also da sitzt eine kleine Bürocrew hier in Berlin und telefoniert. Und auch das ist einfach auch super, super lustig eigentlich gewesen, weil die Leute, die dich anrufen, also du wirst so registriert mit dem E-Mail-Namen und sind ja sehr viel Junge da und dann geht man, sagt man, hallo, hier ist Lalala vom Kulturkosmos. Eigentlich haben wir uns immer so russische Namen gegeben, ne? Also weil immer die Idee ist auch beim Kulturkosmos, dass man wie so ein Understatement macht. Es geht nicht darum, dass da Tina Harms was vom Kulturkosmos macht, sondern hallo, Tatjana vom Kulturkosmos. Ist ja auch egal, wer es ist. Und dann, ja, hallo, hier ist Stefanie. Ich wollte noch mal sagen, ich habe ein Problem mit meiner Karte. Und ich so, ja, ich gucke jetzt mal im Computer nach, wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Und dann, ach so, muss ich dir jetzt sagen, mit der ich mich registriert habe? So, ja. Ach so, ja, also Wilde Stute 5. Was? Ja, tut mir leid, ich wusste nicht, dass das jetzt der Name ist, wie er mich findet. Ich habe halt so eine Alibi-Adresse und dann so, okay, Wilde Stute 5. Und den ganzen Tag hat man so die unglaublichsten Dinge gehört und dann ging es halt oft, ja, wir haben ein Ticket gekauft, mein Freund und ich, und er hat jetzt eine andere Freundin und jetzt nimmt er sie mit, aber eigentlich ist das Ticket doch für mich gewesen und viel schlimmer als, dass wir uns getrennt haben, ist, dass ich da jetzt nicht hingehen kann und könnt ihr nicht meinen Freund dazu zwingen, dass er mir das Ticket zurückgeben muss und dann soll er halt seine Freundin behalten, das ist mir jetzt egal. Und es ist so abgefahren, so einen ganzen Monat zu arbeiten, jeden Tag ein paar Stunden. Ne?
Habt ihr natürlich gemacht. Also ihr habt den Mann dann wahrscheinlich noch erreicht und
es ist geklärt. So viel Herzblut, wirklich. Man hört sich jede einzelne Geschichte an, weil man will auch natürlich, dass es gerecht zugeht. Ne?
Ja, ich finde das, voll cool, was du beschreibst, auch, dass es so eine ja, weil es, also worum es geht so bei der Sache, scheint so ein kreatives Ausleben auch zu sein. Auch nicht so eine Selbstdarstellung oder nicht so eine Art und Weise, sich da jetzt zu präsentieren oder viel Geld zu machen, sondern einfach um ja Kreativität der Kreativität wegen zu machen. Ne? Also irgendwie, dass du die Story, die du da erzählt hast von dem Freakfrachter, ganz genau, dass ihr euch so eine schöne Geschichte überlegt und dann sagt, okay, und jetzt stecken wir da unnormal viel Arbeit rein. Das ist dass wir diese Idee ausleben. Und so habe ich auch dieses Festival kennengelernt. Ich erinnere mich, einmal bin ich irgendwo übers Gelände und dann war da so eine Poststation oder sowas. Das war irgendwie Bahnhof planlos oder sowas hieß die Nummer. Und das war da ist dann wirklich so ein Bahnhof aufgebaut gewesen, daneben so ein Zughäuschen und ab und zu wurde so ein Zuggeräusch über die Anlage abgespielt und es auf einmal nebelte sich diese ganze Poststation von innen voll und es stampfte raus. Und dann haben wir das aus der Ferne gesehen, waren so, was ist denn da los? Und sind da irgendwie hingelaufen. Und dann waren da drin drei Typen, die waren so angezogen in so 20er Jahre Postmann Klamotte und die haben wirklich die ganze Zeit durch den Laden gebrüllt und geschrien und haben, es war ein riesiges Show und die waren so, was ist denn hier los? Ja, wir sind die Poststelle. Ich so, ja, was heißt das denn? Ja, wollt ihr nachgucken, ob wir Post vor euch haben? Und dann haben die da wirklich unendlich riesige Karteikisten voller Briefe und sonst was gehabt. Leider gab es keinen Brief für mich, aber ich habe dann einen für einen Kumpel geschrieben und dagelassen. Den hat er, glaube ich, bis heute nicht gefunden, aber sollte er jemals zu dieser Poststelle gehen und seinen Namen nennen, dann wird es da einen Brief für ihn geben. Und das finde ich irgendwie so eine, da stehen einfach Leute und machen, ja, manche Leute würden sagen Blödsinn und es ist auch ein bisschen Blödsinn, aber es ist so ein kreatives Spielen, so ein Ausleben. Wie, was du gerade erzählt hast, da habe ich direkt gedacht, so ja, ist wie Lego für Erwachsene. So. Also wir sind jetzt hier 30 Tage lang mit endlos vielen Leuten und bauen unser Traumset irgendwie auf, unsere Bühne, die wir uns ausgemalt haben. Und es ist so was Spielerisches. Also das scheint dir auch wichtig zu sein, oder? So ein bisschen spielerisch zu leben und vielleicht auch ein bisschen ja, Spaß daran zu haben, oder?
Aber ich glaube, ja, ich würde aber schon sagen, wenn man Leute sozusagen so ein bisschen unterfordert, dass so ein bisschen Energie übrig bleibt und die richtigen Leute so zusammenpassen, dass es schnell darum geht. Ich glaube schon, dass Menschen sowas ja, schnell miteinander spielen, ne? Dass das irgendwie passiert. Das ist halt so eine Art von Austausch, die man hat. Und dann gibt's natürlich so richtig große Spielplätze, dass man da mehrere Hektar Land hat und diese abgefahrenen Hangars ist natürlich ein sehr besonderer Spielplatz oder wir auch mit unserem Haus, ne? Dass man einfach mal sagt, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir eine Küche haben für alle oder was wollen wir für eine Art von Party machen? Wollen wir jetzt, weil wir einfach mal so tun, als wenn wir ein Zirkus wären und wir verkleiden uns alle und gucken mal, was unsere Gäste sagen. Ich glaube, dass wenn eine Seite anfängt zu spielen, dass oft die anderen mitspielen. Hm. Irgendwas passiert dann. Ne? Das ist wie mit dem Post von dieser Poststelle, wenn du jetzt, wie du es erzählst, du ziehst dir das an, diese Post. Uniform. Und das macht ja auch was mit dir, ne? Wahrscheinlich bewegen die sich dann einfach anders und du spielst halt diese Rolle und die meisten Leute, die meisten Gegenüber spielen auch mit, weil man auch die Zeit dafür hat und weil man nicht irgendwo hin muss und weil es auch Spaß macht und es ist auch so eine schöne Art, glaube ich, sich so kennenzulernen und was so eine Verbindung miteinander zu machen.
Ja, so auch eine total kreative Art und Weise, auch so ein bisschen, um zu sehen und mal zu schauen, so was passiert eigentlich, wenn ich einfach mal ein bisschen meiner Kreativität freien Lauf lasse und mich nicht so sehr darauf versteife, dass ich Tina Harms vom Kulturkosmos ist, die jetzt hier gerade ans Telefon geht, sondern einfach irgendwie sich dann ein bisschen auf was einzulassen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Das ist ja ein bisschen anders bei dir wahrscheinlich, ne? Da geht's ja eher auch um den Namen oder so. Und beim Kulturkosmos weiß ich, dass es immer darum ging, dass man auch diesen Namen gar nicht benutzen sollte. Ne? Also wir hatten auch Leute in der Gruppe, die auch DJs waren oder so. Oder ich glaube, man wäre auch in viele Clubs leichter gekommen, wenn man das gesagt hätte. Aber es war sozusagen sehr, sehr verpönt, dass wenn man was macht, dann zu sagen, hey, ich bin aber vom Fusion Festival, es wäre jetzt echt gut, ich komme hier mal in eure Bar rein. Ne? Weil so macht man das einfach nicht. Entweder kennt man halt die Leute und dann lassen die einen rein. Und das ist, glaube ich, diese Art von Understatement in der Person, die ich dort auch sehr, sehr schätzen gelernt habe.
Wenn man selber Gast auf solchen Festivals ist, also mir ging es immer so mit so Partys so, da kam bei mir immer sehr schnell so ein, oh, das will ich auch mal machen, so dieses Gefühl auf, dass man Teil davon werden will, beziehungsweise, dass wir jetzt auch angefangen haben, irgendwie mit einer Freundesgruppe irgendwie unsere eigenen illegalen Partys zu veranstalten vor 2-3 Jahren und mittlerweile haben wir die halt in Clubs bewegt, weil das dann doch irgendwann ein bisschen nervig war, vor der Polizei wegzurennen, aber es verändert schon alles, wenn man auf einmal mitarbeitet und auch Verantwortung trägt und nicht mal, also man feiert irgendwann nicht mehr so richtig. Ich habe neulich, das letzte Mal im Februar, da habe ich tatsächlich mal auf einer Party, wo die veranstaltet habe, selber auch feiern können. Aber das war so komisch, weil ansonsten habe ich mich auch, glaube ich, selber so ein bisschen proaktiv reingestresst in die Rolle des Veranstalters und war so, ich muss jetzt hier überall gucken, ob alles in Ordnung ist und habe so nach den Problemen gesucht, um sie zu lösen. Um die Party gut für alle zu machen. Und das habe ich jetzt halt auf der letzten Party gar nicht mehr gemacht. Da war ich einfach nur so, okay, ich lass mal ein bisschen laufen und genieß das mal. Aber wie war das für dich, als du dann vor allem Teil von sowas Großem geworden bist und dann ja auch nicht nur als Künstler eine Bühne mitgestaltet hast, sondern wirklich auch irgendwo eine große Verantwortung mitgetragen hast? Wie hat sich das so angefühlt, dann auf einmal so ein Teil von sowas Großem zu sein?
Also das, es gibt irgendwann so einen Augenblick auch in dem Festival, wo ja immer mehr Gruppen kommen und wo auch klar ist, die übernehmen jetzt die Verantwortung für diesen Teil. Ne? Und das heißt, du gibst immer mehr ab an Leute, die du aber auch schon gut kennst. Und du hattest ja schon gesagt, die Fusion hat früher 4 Tage gedauert, jetzt eine ganze Woche. Es hat immer auch was mit so lang, man braucht auch so einen langen Atem, ne? Und daran merkt man, viele Newbies, die kommen, die können das sehr gut einen Abend oder eine Nacht oder vielleicht auch zwei. Aber sag mal, die so ein bisschen Fusion erfahren sind, da weiß man halt, auf die kann man sich auch eine ganze Woche verlassen. Und das ist einfach schon was anderes, weil eine Woche schafft niemand alleine, ne? Also so lange kannst du gar nicht schlafen und dabei noch den Hut aufhaben. Und da geht es genau darum, um dieses, ich mache es so gut ich es kann und dann muss ich es auch jemandem anders abgeben, weil ich halte es eh nicht bis zum Schluss durch. Und dann muss man sagen, viele der Crews, die dort mitmachen und der Einzelpersonen machen das schon sehr lange und deswegen hatte ich eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch was abgeben zu können. Aber du hast recht, am Ende war es bei mir auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass ich selber mir es vielleicht auch zu sehr angezogen habe oder nicht. Und es hat sich auch ein bisschen was in der Zeit geändert. Also ich hatte dann auch ein Jahr wo sowohl die Fusion musste so ein, wir mussten so ein Notkonzept machen, weil es war klar, oder irgendwann war klar, wir haben eigentlich gar kein richtig gutes Evakuierungskonzept. Wenn mal was passieren sollte auf dem Festival, gab es jetzt gar keinen so einen Notfallplan, ne? Das mussten wir erarbeiten. Das ist eine Auflage quasi von wer auch immer diese Erlaubnis gibt, Ordnungsamt oder wer auch immer. Und zwar für Stürme zum Beispiel, ne, oder schlechtes Wetter oder also erheblich, also Starkregenereignisse oder Stürme. Als wir es dann es gab den Plan und als wir es dann in dem Jahr, als wir den Plan erarbeitet hatten, mussten wir es auch zweimal machen. Und ich habe damals an der Botschaft gearbeitet und ich hatte dann eben auch das Gefühl, okay, diese Party dauert ja viele Tage. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Schichten in der Botschaft gemacht und weil ich eine Crew hatte, habe ich immer mir die schlechteste Schicht gegeben. Dann kann keiner meckern, also habe ich immer die Nächte gemacht, immer so von 10 bis morgens um 6, also die ganze Nächte gemacht. Und dann musste ich zweimal mit so einem Megafon, also mit so einer, ne, mit so einem Megafon durch die Hangars laufen und sagen, dass das Festival jetzt hier mal kurz unterbrochen ist, weil es eine Sturmwarnung gibt und jetzt bitte der Notfallplan eintreten soll. Und dann kam in dem gleichen Jahr noch so eine Motorrad Bandidos, so Hells Angels, aber das waren die Bandidos. Und immer mussten wir dann wieder so auch als Crew natürlich einspringen. Und das war das Jahr, wo ich dann am Ende des Festivals gemerkt habe, ich habe kein einziges Bier getrunken. Und was? Dann habe ich gedacht, das muss jetzt nicht Sinn und Zweck der Fusion sein. Aber wenn man selber so gar nicht mehr zum Feiern kommt oder so sich mal zurücklehnen kann und das auch genießen kann, ne? Dann habe ich gedacht, ich muss da jetzt auch mal was ändern und obwohl sich's eigentlich noch gut angefühlt hat, habe ich dann auch gedacht, nee, ich muss meine Nase auch noch mal woanders wieder hinbewegen, weil ich mache mir sonst auch so ein Controlletti irgendwie, ne? Darauf habe ich auch von mir selber keinen Bock.
Erstmal finde ich es gut, dass du immer wieder zum roten Faden der Sendung zurückführst, indem du deine Nase immer wieder ins Spiel bringst. Das finde ich sehr, sehr gut. Da sparst du mir viel Moderationsarbeit. Aber ja, also es ist eine krasse Verantwortung, die man dann irgendwie trägt. Und vor allem, also wenn wirklich eine Biker-Gang, die irgendwie vor der Haustür steht und du, weiß nicht wie viel tausend unter Rausch stehenden Menschen, einige davon, denen sagen musst, die müssen jetzt vom Festivalgelände runter, da kommt natürlich sehr, sehr viel Verantwortung und sehr viel Stress mit. Also kann ich total, ich veranstalte Events für 100, 200 Leute, da geht mir schon manchmal die Luzi ab, also da bin ich deswegen schon, habe ich sehr, sehr großen Respekt vor irgendwie und auch großen Respekt vor der Entscheidung zu sagen, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt weiter, ich mache jetzt was anderes, das ist es jetzt nicht mehr, weil immer wenn man Teil von was Großem ist, was ich auch sehr gut irgendwie auf mein Leben beziehen kann aktuell, dass ich irgendwie eine ganze Weile lang irgendwie Teil von was war, was sehr besonders und cool war, von einer Gruppe von Menschen, wo ich das Gefühl hatte, hey, hier ist gerade echt was Besonderes am Werk, aber irgendwas sich nicht mehr richtig für mich angefühlt hat, dann zieht mich da irgendwas von weg und dann muss ich da auch von weg. Und auch wenn es weh tut und man gar nicht erstmal so richtig weiß, warum es einen davon so wegzieht, da irgendwie so konsequent zu sein, okay, aber ich bin jetzt offen und gehe meinen Weg weiter, das finde ich mega, mega, mega gut und mega beeindruckend.
Und ja, auf der einen Seite will man natürlich immer bei der Fusion bleiben, weil man weiß, das ist irgendwie cool und es ist auch eine tolle Gruppe. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch es loslassen. Sonst kommt ja auch nichts Neues, ne? So say goodbye to say hello. Anders läuft es eben nicht. Man kann nicht alles haben, weil dann ist man voll. Und ja, ich glaube, dann diesen Punkt zu haben, also ich bin damit jetzt auch so ein bisschen. Ich habe es mir bestimmt nicht einfach gemacht. Ist mir wirklich auch ein Herzensprojekt gewesen. Also gerade das Gelände liegt mir wirklich super, super am Herzen auch. Aber ich finde auch bei einer schweren Entscheidung, wenn du sie dann fällst und vielleicht, ich denke, viele haben so eine Entscheidung schon mal gemacht, dann hat sie es gleich gut angefühlt. Ne? Also es war traurig, also super, super traurig. Aber das ist ja nicht falsch. Also es ist ja ein sehr starkes Gefühl. Aber es war trotzdem gleich, ich war sicher, das ist die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und mit so einer Trauer muss man halt auch eine Weile leben. Ich war dann auch mal ein paar Jahre nicht auf der Fusion. Und jetzt, vorletztes Jahr war ich mal wieder auf der Attention. Also ein kleineres Festival auf dem gleichen Gelände mit mehr Kunst und Theater. Es fühlt sich jetzt wieder sehr, sehr gut an.
Sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Du scheinst da einen guten Weg gefunden zu haben. Wir machen jetzt mal eine ganz klitzekleine kurze Pause. Dann knipse ich hier nochmal 2, 3 Lichter an, weil es wird gerade gut dunkel draußen. Wir machen 1, 2 Minuten Pause und sind gleich wieder zurück. Und dann quatschen wir mal, wie es danach der Fusion für dich weiterging und auch, wie du zu dem besetzten Hausprojekt gekommen bist und wie das so ist, mit so vielen Leuten in einem Haus zu wohnen. Okay, wir sehen uns gleich. Bis dann. Und damit, hallo, eine kleine Nachricht von unseren Sponsoren erreicht euch auf diese Art und Weise, denn diese Ausgabe von Bei mir zu Hause ist gesponsert von eBay. Vielen, vielen Dank dafür. Aktuell gibt es bei eBay die Hashtag Earth Day Aktion. Ihr könnt, wenn ihr bis zum 30. April Artikel einstellt und verkauft und dann in den Titel eures Verkaufs Hashtag Earth Day schreibt, dann werden 1 Euro bei erfolgreichem Verkauf an Viva Con Aqua gespendet. Das ist eine sehr, sehr coole Aktion. Viva Con Aqua, das ist eine Wasserinitiative, die sich darum kümmern, dass Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Enorm, enorm wichtig also. Das ist wirklich eine ganz coole Aktion aktuell. Das heißt, ihr könnt einfach mal Schränke oder den Dachboden ausmisten und gucken, was ihr so rumliegen habt. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat diese Schubladen, wo man wirklich Dinge drin liegen hat, die man wirklich nicht mehr braucht, aber irgendjemand anderes, der braucht die. Und deswegen finde ich die Aktion von eBay sehr, sehr cool. Ich habe auch 2 Artikel bei eBay eingestellt. 2 Videospiele und noch so einen Wi-Fi-Adapter, den ich noch von meinem alten Studio rumfliegen hatte. Da wird auch schon fleißig drauf geboten. Das heißt, ich verdiene gerade ein wenig Geld und tue was Gutes für die Umwelt und für meine Mitmenschen. Und das finde ich wirklich eine schöne Aktion. Also, wenn ihr bis zum 30. April bei eBay Artikel einstellt und Hashtag Earth Day in den Titel schreibt, dann seid ihr dabei. Bereits über 3000 Leute haben das gemacht. Über 3000 Artikel wurden eingestellt. Also, macht euch ran. Schaut mal, was ihr so rumliegen habt. Macht ein Foto und meldet euch bei eBay an und stellt das Ding ein. Ich freue mich auf jeden Fall, euch da zu sehen und wünsche euch jetzt wieder viel Spaß bei der Ausgabe von Bei mir zu Hause. Bis dahin. So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Ja, Tina, wir sind gerade eben stehen geblieben bei der Frage, wie es eigentlich weiterging bei dir, weil wenn ich deinen Lebenslauf mir richtig gemerkt habe, dann warst du ja auch schon Mutter zu dem Zeitpunkt, wo du das Fusion Festival hinter dir gelassen hast. Was hast du dann gemacht? Also hast du dann gesagt, okay, ich brauche jetzt einen 40-Stunden-Job und muss meinen Sohn aufziehen oder wie ist dann, wofür hast du dich dann entschieden als danach? Wie ging es weiter?
Also als ich die Fusion, also das war, ich glaube, das kam dann noch dazu, als ich mich vom Kulturkosmos quasi verabschiedet habe, kam auch dazu, dass ich dann angefangen habe, mal so einen 40-Stunden-Job zu machen. Ich habe halt vorher, bin ich noch ein paar Jahre letztendlich, während ich auch beim Kulturkosmos war, in der Zeit bin ich auch noch ein paar Jahre mit meinem Sohn rumgereist und wir waren dann immer nur im Sommer kurz in Deutschland und haben das Festival mitgemacht und hier ein paar Sachen in Deutschland gemacht. Aber ich war quasi da sehr lange unterwegs und dann kam vieles eben zusammen. Ich habe einen anderen Job gemacht. Ich hatte dann plötzlich ungewohnte 30 Tage Urlaub im Jahr und habe 1 oder 2 Jahre das, also ich war immer 6 Wochen auf der Fusion, das war dann genau so diese 30 Tage, die man Urlaub hat. Die habe ich dann aber da gearbeitet und hatte dann sonst nicht mehr so viel. Also das passte dann für mich auch nicht mehr so richtig. Ne? Das, was du ganz am Anfang beschrieben hast, dass einem dann so die Zeit auch so im Nacken sitzt und man auch nicht mehr so frei entscheiden kann, weil man so viel andere Sachen erledigen wollte oder machen würde. Ne? Das war dann einfach mit 40 Stunden Arbeit noch. Aber es war trotzdem auch eine gute Chance, diesen Job zu machen. Das gehörte sicher auch dazu, zu der Entscheidung, ich muss jetzt auch mal woanders hingehen. Und es hat ja auch was Schönes, sozusagen mal in einem Beruf tiefer einzusteigen. Also es hat mir auch gut gefallen und ich habe ja immer noch auch zu der Zeit hier das Haus gehabt, quasi so als, um was mit der großen Gruppe zu machen, um auch schöne kleinere Projekte zu machen, also quasi das hatte ich immer noch. Ich musste nicht ganz auf dieses Gemeinschaftliche, ich mag schon auch super gerne in so Gruppen was machen, ich musste nicht ganz dem entsagen.
Und das Haus, in dem du auch jetzt immer noch lebst, das finde ich ganz interessant. Ich war ja auch einmal auf dem Straßenfest, war ich einmal bei euch, als ihr gefeiert habt. Und einmal war ich mal bei euch zum Abendessen eingeladen. Das fand ich super stark zu sehen, weil ihr wohnt in so einem Mehrfamilienhaus mitten in Friedrichshain. Und ihr habt, es gibt Wohnungen und Zimmer, aber ihr habt ganz oben ein ausgebautes Dachgeschoss, wo ihr eine Küche und ein Gemeinschafts-Esszimmer habt. Und ansonsten habt ihr auch keine, niemand hat eine Küche bei sich in der Wohnung.
Also jeder hat genau ein Zimmer. Ne? Jeder Mensch, sag ich mal, ob groß, ob klein, hat genau ein Zimmer und auch nicht zwei. Und dann teilen wir uns immer pro Etage, also das sind, glaube ich, immer 6 oder 7 Zimmer. Menschen teilen sich ein Bad. Und dann haben wir oben diese sehr große, weiß jetzt nicht, das ist vielleicht 120 Quadratmeter, ist eine sehr, sehr große, so ein Küchen-Essbereich, also so einen ausgebauten Dachboden. Genau, und da haben wir, da ist unsere Küche. Also es gibt sozusagen noch eine Notfallküche im ersten Stock, die haben wir nochmal drin gelassen. Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, aber die wird quasi jetzt nicht dafür genutzt, aber es gibt immer mal wieder Phasen im Haus, wo einige Leute sagen, sei es durch Krankheit oder mal eine Phase von schreienden Kindern oder was anderes, wo man sagt, ah, ich brauche jetzt auch mal 2 Wochen da unten meinen Extraraum, und dann darf man das natürlich machen, aber ansonsten haben wir eigentlich alle gemeinsam eine Küche.
Und ich finde das, also ich finde das total interessant, in so einer Gemeinschaft zu leben, weil ja, ich stelle es mir immer, mit meinen Freunden fantasieren wir da auch häufiger mal drüber, zu sagen, so, es wäre so cool, irgendwie einen gemeinsamen, weiß ich nicht, einen Bauernhof in Brandenburg zu haben oder sowas. Und ich glaube, es gibt in Berlin sehr, sehr viele Freundeskreise, die so nach dem Motto leben, zu sagen, so, hey, das wäre voll cool, alle zusammen an einem Fleck zu sein. Wie du lebst da jetzt ja schon mittlerweile relativ lange, also irgendwann Anfang 2000er bist du da eingezogen. Das heißt, da hast du jetzt schon eine ganze Weile lang in dieser Gemeinschaftssituation gelebt. Wie ist das so? Also vor allem auch irgendwann, wenn dann Leute, du bist wahrscheinlich schon mit Kind eingezogen, aber wenn dann Kinder dabei sind und dann wirklich so eine Wohngemeinschaft draus wird mit so vielen Leuten, so lange, wie klappt das so viele Jahre?
Ja, ich bin jetzt echt schon, glaube ich, 15 Jahre hier oder so, verrückt. Also schon echt sehr, sehr lange. War jetzt eigentlich nur mal kurz im Gästezimmer aufgehoben, und dann haben wir uns hier gemeinsam, ja, also bin ich dann einfach geblieben auch. Also ich glaube, es läuft ganz gut dadurch auch, dass unser Haus ziemlich unterschiedlich ist. Also das sind jetzt nicht meine 30 besten Freunde, mit denen ich hier wohne. Ne? Also insofern, vielleicht überlegst du dir noch für deine WG-Gründung, lädst du noch mal ein paar andere Leute dazu ein. Weil ich glaube, was wirklich stabil ist auf lange Zeit, ist, wenn es unterschiedlich ist. Ne? Und wir haben zwischen, die Erwachsenen sind auch so zwischen 25 und 65. Und die sind auch ganz unterschiedliche Sachen von Beruf. Und einige haben Kinder, wir haben eine Familie mit 4 Kindern, wir haben Leute ohne Kinder, wir haben Leute in Beziehungen und ohne. Also es ist sozusagen alles so da, und auch sie sind so unterschiedlich, wie es eben geht. Aber unsere Gemeinsamkeit ist halt, dass wir so leben wollen. Ne? Und dafür, das ist natürlich schon besonders, wenn du nur eine Küche hast, weil wir fast niemals alleine. Also ich hätte dich jetzt nicht einladen können zum gemeinsamen Kochen. Ne? Das ist ja so ein Klassiker häufig bei ab einem gewissen Alter. Das ist hier schwierig. Wir können hier sehr gut kochen für 30 oder jetzt 37 Leute. Aber dann ist halt auch 120 Dezibel, wenn gegessen wird. Das muss man ja auch mögen. Ne?
Ja, ja.
Und über die Zeit ist es so, dass ich auch mal solche und solche Phasen habe. Also es ist man ist ja selten alleine. Aber deswegen wundert es mich, dass jetzt hier auch noch keiner durchgelaufen ist. Aber ich habe ja auch vorher angekündigt, dass ich dieses kleine Zimmerchen mal jetzt für mich brauche.
Ja.
Aber dafür sind wir haben Gemeinschaftsräume. Auch wir haben ja unten noch ein kleines Kino, und wir haben dann diese großen Räume oben und dann noch ein Kinderzimmer für alle und ein Gästezimmer. Und wenn man halt Lust hat auf Leute, ist man eigentlich oben, und diese einzelnen Zimmer sind ziemlich unberührt. Das ist sicher bei euch in der WG anders. Da klopft man vielleicht öfter mal oder dein Mitbewohner und sagt, Niklas, ich wollte mal was, und der wartet jetzt nicht immer, bis du zur Küche kommst. Das ist bei uns ein bisschen anders. Bei mir klopft jetzt kaum, also klar, wenn jemand mal was haben will, aber man klopft jetzt nicht und sagt, Tina, ich wollte mal wissen, hast du heute Abend eigentlich Lust, irgendwas zu machen? Das ist untypisch. Sondern wenn jemand Bock hat auf Gemeinschaft, sitzt er halt oben bei uns in der Küche, und dann ist er natürlich immer jemanden.
Was, ja. Das ist cool auf jeden Fall. Also ich finde das schön. Ich finde es vor allem auch sehr, sehr schön bei euch. Was ich interessant finde, ist, dass ich habe besetzte Hausprojekte eben dadurch kennengelernt, dass ich eben auch irgendwann nach Friedrichshain gezogen bin und dadurch auch eben viel mitbekommen habe, was so passiert. Das ist ja auch immer ein sehr politisches Statement. Und viele davon haben auch immer noch, regelmäßige Auseinandersetzungen mit der Polizei und auch bei mir in der Nachbarschaft werden mal Autos angesteckt oder sowas. Das ist auch mal ein Spektakel, was man sich gerne mal anschauen kann. Aber was mich eigentlich effektiv interessiert, ist, bei euch ist es so, dass ihr in diesem besetzten Haus lebt, aber das gehört mittlerweile eurer Gemeinschaft. Also ihr besitzt dieses Haus mittlerweile. Wie ist das zustande gekommen? Also wie wird man vom, du hast im Vorgespräch so schön gesagt, ich nehme es jetzt leider weg, wie wird man vom Besetzer zum Besitzer?
Ich bin nicht ganz sicher, ob das der Plan damals war, aber ich glaube, es ist ziemlich effektiv, weil in Friedrichshain viele Häuser besetzt wurden und es auch wirklich ein ziemlich eine wilde Bewegung auch dazu gab, ne? Mit sehr, sehr, also ich glaube, es war für viele Polizisten, glaube ich, echt auch neu, mit welcher Aggressivität die eine und dann auch die andere Seite quasi gekämpft hat hier. Aber trotzdem wurden einige Häuser über diese erste Räumungszeit auch gerettet, auch weil sie sich zum Beispiel gut in den Kiez eingepflegt hatten oder weil auch klar war, diese Häuser gehörten ja Leuten, wurden dann vielleicht enteignet, zu Zeiten in der DDR dann eben. Und man wusste noch nicht genau, wem es überhaupt gehört. Ich glaube, das Besondere war, dass dann zwei Sachen hier zusammengekommen sind. Zum einen war unser Hausbesitzer in Amerika und der ist quasi, ich denke mal, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also wusste gar nicht, dass er dieses Haus hat, und als er das gehört hat durch die, also als die Nachricht kam, dass er hier ein Haus hat und dass es aber eine Wohngruppe gibt, die, also Besetzer, die hier drinnen leben, ich weiß nicht, was dazu gekommen ist. Auf jeden Fall ist er nach Berlin gekommen und hat sich's angeschaut. Und darüber gibt es hier noch viele Geschichten, wie Torten gebacken wurden in unserer ollen Küche, die wir dann hatten. Und ich glaube, der war super berührt von dem, was der hier vorgefunden hat. Hier waren junge und alte Menschen, Kinder. Hier war alles gemischt. Und er kam aus den USA her und hat. Wir haben unser Haus ist ja von außen auch bunt bemalt. Und dann hat er hier drinnen aber Sahnetorte gegessen und alle waren auch sehr nett zu ihm. Und es gab diese Küche, die wir uns geteilt haben. Und ich glaube, er war berührt und dieses Haus wurde dann nicht meistbietend verkauft. Und das ist ja leider heute häufig das Problem. Sondern wir haben konnten das Haus ein Gutachten erstellen und dann haben wir den Schätzwert bezahlt. Weil ich nicht so gut bezahlen bin, glaube ich mal, das war vielleicht 1 Million oder so. Und dann musste man aber nochmal so viel Geld eigentlich haben, um das zu sanieren. Und damals hatte der Berliner Senat ein Programm. Und ich weiß nicht, ob das so hieß, aber ich sage mal, ja, man hat halt eigentlich vielleicht sogar günstig Besetzer genommen und daraus Besitzer gemacht. Und mit diesem Geld dazu verholfen, dass wir auf unsere Häuser jetzt selber aufpassen müssen. Und dafür mussten wir aber jeder, der in diesen Häusern wohnt, wir mussten 20% Eigenarbeit leisten. Und das hieß damals von jedem von uns 1000 Stunden Bauschutt schleppen oder andere Maloche arbeiten. Und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel viele, viele Stunden Lacke von diesen Holztüren abgeföhnt. Also ich habe hier im Hof gestanden und da waren diese schweren Holztüren und da hat man mit dem Föhn so lange drauf gehalten, bis sich dieser Lack abblättert und dann hat man mit so einem Spachtel das abgemacht. Das habe ich Tage gemacht und ich würde nie wieder Aufkleber an eine Tür machen. So, und ich glaube schon, ich bin davon geheilt. Und so geht es, glaube ich, jedem, der hier im Haus was gemacht hat. Jeder, der hier die Dielen selber geschliffen hat, passt auf, dass sie gut erhalten bleiben. Und so sind wir wirklich alle zu Hausbesitzern geworden und übernehmen sehr viel Verantwortung für unser Haus. Aber was, glaube ich, wichtig ist, und das ist mir auch selber wichtig, und ich glaube auch hier im Haus, obwohl wir jetzt nicht super politisch aktiv sind, ist doch unsere Gemeinsamkeit, dass es nur genossenschaftlich geht, ein Haus zu besitzen. Ne? Also es ist nicht das, also ich bin hier, ich habe einen kleinen Beitrag bezahlt, 500 Mark oder so. Und das durfte ich damals auch mehr Stunden. Also ich musste jeden Monat 20 Euro zahlen oder so, bis das dann abbezahlt war. Aber wenn ich hier rausgehe, nehme ich diese 500 Euro wieder mit und habe gar nichts. Ich kann auch, meine Kinder dürfen hier nicht einfach so einziehen. Also es gibt jetzt hier kein Bleiberecht für Milan. Der könnte jetzt nicht einfach so hierher kommen. Ich gehe raus und dann habe ich nichts. Und ich glaube, dass das echt gut ist, Immobilien nicht mit Geld zu verbinden.
Ja, es ist eine... Es ist halt genau das Gegenteil von dem, was der Rest der Welt gerade macht. Ne? Das ist halt wirklich das Interessante, finde ich, an der Geschichte und an dem, was du da erlebst und was du auch aktiv lebst, dass du in diesen Situationen bist und auch Teil von so ungewöhnlichen Bewegungen. Bei der Fusion haben wir gerade eben drüber gesprochen, das geht so komplett konträr der Selbstdarstellung und der des Geldmachens. Und auf der anderen Seite in diesem Hausprojekt, wo es eben auch darum geht, okay, wir haben eine Immobilie, aber wir verscherbeln die jetzt nicht meistbietend oder renovieren die und mieten es dann aus, um dann eben damit Geld zu machen, sondern wir wollen das Leben irgendwie lebbar gestalten und angenehm. Also ich finde das so, ich habe so das Gefühl, dass das, was du irgendwie erlebst, super konträr zu dem geht, was die meisten Leute irgendwie machen. So, weil das ist halt das, wie ich auch so ein bisschen Berlin kennengelernt habe. Die Wohnräume sind sehr, sehr knapp. Mieten steigen jedes Jahr an. Und also mein Vermieter ist auch eine Nummer für sich so, mit dem ich eben auch mich immer wieder rumschlagen muss, der super schwierig zu erreichen ist und auch einfach nur das meiste entspannte Geld mit der Nummer hier machen will. Und das finde ich irgendwie so schön, so von dir eben zu hören, dass es da einen Teil gibt, der, würde ich sagen, ein Bruchteil der heutigen Welt ist, aber wo gesagt wird, so nein, wir leben hier einfach so ein bisschen in Harmonie. Zumindest kommt
es so
für mich
rüber. Bündnisse
machen
mit, ja, es ist, glaube ich, nicht nur Harmonie, es ist auch Arbeit, aber ich glaube, diese Bündnisse mit Leuten machen, egal ob es für eine Party ist, eine illegale Party, für was Großes wie die Fusion oder auch für ein Haus, Menschen zu finden und zu sagen, wir sind Verbündete. Für eine Idee, die nicht geldgetrieben ist. Und dann sozusagen die Kraft mit aufbringen und auch den Optimismus und dann in dem richtigen Augenblick auch den Mut zu sagen, komm, das machen wir jetzt kaufen wir das Haus oder jetzt machen wir da halt eine Party. Ich glaube, das ist so eine Kombi aus den beiden. Ist. Insofern ist ja deine Idee schon erstmal ganz gut, das mit Freunden zu machen, aber ich glaube, es muss noch einen kleinen Ticken größer werden.
Ich muss noch größer denken, sagst du. Ich brauche noch ein bisschen
noch,
mehr.
Noch über dein Reduce the Ego, glaube ich. Man muss erstmal das Ego so ein bisschen aus größer als sich denken und größer als eure Freunde und dann überlegen, was ist das, was auch andere anziehen kann.
Das, was gerade alle auf jeden Fall anziehen, sind, glaube ich, Livestreams in diesen Zeiten, wo alle Leute zu Hause bleiben müssen und niemand sich mit Leuten treffen darf. Um da mal noch mal so ein bisschen den Bogen zum Anfang zu schlagen, wo du gesagt hast, Fernsehen ist lange Zeit für dich das Böse gewesen, um zu sagen, deine Zeit zu bewahren, um was Bedeutendes zu machen und auch Zeit zu haben. Weil wenn wir so zu der uns auf die Ausgangsfrage blicken, wie lebt man der Nase nach, und dann so ein bisschen uns mal anschauen, was du alles so erzählt hast, das ist so, da kommt bei mir auch viel bei rum, dass man auch Zeit dafür braucht, um der Nase nach leben zu können, um sagen zu können, okay, ich habe jetzt die Energie auch mal, um 6 Wochen lang meinen Traum vom Freak-Frachter realisieren zu können. Da muss man ja auch wirklich sagen können, okay, ich habe die Zeit und die Energie, mich dieser kreativen Idee zu widmen. Also mir kommt es so vor, dass du, ich frage mich halt, wie das geht, weil ich guck meine Zeit an und du hast genauso wie ich 24 Stunden, um Dinge zu tun. Und das mache ich auch gerade tatsächlich relativ aktiv. Ich gucke so ein bisschen, womit verbringe ich meine Zeit. Und ich mache halt super viele verschiedene Dinge und da geht halt überall ein bisschen was drauf. Aber ich habe so das Gefühl, dass du, dass viel von dem, was du erlebt hast und von den tollen Dingen, die du erlebt hast, daher kam, dass du ja Zeit hattest, einfach mal ein bisschen zu gucken, wo dich der Wind hintreibt, oder? Also würdest du sagen, dass diese Zeit, die du dir bewahrt hast, mit ausschlaggebend dazu beiträgt, dass man eben der Nase nachleben kann und tolle Dinge und tolle Menschen erleben und kennenlernen kann?
Ja, ich glaube schon, es ist so dieses, so ein bisschen muss man unterfordert sein, aber es ist vor allen Dingen die Zeit und die Kraft, die dabei dann eben übrig bleibt. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht böse zu sagen, dass du ja sehr viel mehr vorm Bildschirm sitzt heutzutage immer noch, ne? Als
keine Frage.
Als ich das wahrscheinlich gemacht habe. Und ich glaube schon, wenn du dir die Zeit jetzt einfach nehmen würdest, nicht vorm Bildschirm zu sitzen und du fängst mit irgendeiner Idee nochmal an, du gehst auch mal raus zum Hackeschen Markt und fragst mal, was die Leute wollen, oder du stellst dich selber mit dem Schild raus und schreibst, keine Ahnung, muss ja nicht eine Stadt draufschreiben. Wir haben uns manchmal einfach dahingestellt und haben gesagt, wir wollen irgendwo hin. Also du kommst einfach Paradise oder so, ne? Fang irgendwas an. Irgendjemand hält an und nimmt dich mit. Also und irgendjemand erzählt dann eine Geschichte zu. Und ich glaube, sobald du mit Menschen zusammenkommst und deine Idee auch weiterspinnst und diese Bündnisse eingehst, wenn du die Zeit dafür hast, ne? Und nicht bei jedem Kontakt dich hinterfragst, hat mir das jetzt genutzt oder so. Ne? Ich glaube, das ist ja dieses Effektivitätsgetriebene, was wir in unserem Turbokapitalismus glauben, machen zu müssen. Und wenn man sich, glaube ich, eher wieder der Zeit, was ja das wertvollste Gut ist, ist ja heute schon fast systemkritisch zu sagen, ich genieße auch mal Langeweile. Ne?
Tatsache.
Und ich lasse mich nicht berieseln und berauschen, sondern ich nehme mich auch wieder raus aus diesem Konsumieren und agiere und werde aktiv. Ne? Und ich glaube, das ist schon das, was uns eigentlich auch liegt. Und dann gehe ich einfach in Kontakt mit Menschen und ich mache irgendwas aus der Zeit, die ich abends sonst vor der Glotze sitze, dann hättest du ja schon auch ein bisschen, auf der einen Seite hättest du natürlich Zeit gewonnen, auf der anderen Seite kommen wir dann nicht in das Vergnügen von deinen schönen Livestreams. Insofern weiß ich nicht, was ich dir jetzt raten müsste, aber ich bin ja auch nicht als Therapeutin hier.
Zumindest, ich finde das total gute Sachen, weil das sind genau die Dinge, mit denen ich mich gerade ganz aktiv auseinandersetze, weil ich natürlich auch struggle. Auf der einen Seite sage ich, ich möchte meine Karriere als Video- und Content-Creator eben aufbauen und muss ja irgendwie dranbleiben. So gerade in der Zeit, wo ich wirklich hauptberuflich YouTube und Instagram und Co. gemacht habe, da habe ich mir wirklich auch gesagt, es ist okay für mich, stundenlang auf Social Media rumzulurchen, weil das ja auch mein Job ist. Und zu wissen, was abgeht, ist mein Job. Zumindest habe ich mir das immer so ein bisschen eingeredet, aber ich muss mir auch ganz klar eingestehen, es hat mich selten wirklich sehr krass viel weitergebracht, zu wissen jetzt genau, wer wann was gesagt hat. Ist ein bisschen eine Ironie. Ich glaube, das erfolgreichste Video auf meinem Kanal ist tatsächlich genau so ein Ding, wo ich so auf einen Trend reagiert habe und einen anderen YouTuber kritisiert habe für das, was er gesagt hat. Naja, wie dem auf jeden Fall sei, es ist halt auch eine Art Spiel, also dieses Social-Media-Ding und dieses Internet, wo man dran teilnimmt. Aber ich muss noch sagen, ich bin da lieber aktiv dran beteiligt, als dass ich mich passiv davor setze und von einem Video ins nächste driften lasse, was auch ganz viel der Fall ist bei mir. Also ich habe auch das Ding, dass ich mir ganz aktiv sagen musste, okay, ich verbanne mein Bett aus dem Handy, weil sonst ist das Ding das Letzte, was ich angucke, bevor ich einschlafe, und das Erste, was ich angucke, wenn ich aufwache. Und was ich jetzt auch ganz neu mache, vielleicht auch für die Leute, die zuhören, die sich auch fragen, wie kann ich mich ein wenig von diesem Sog von ewigem Internet-Content und so lossagen. Ich mache jetzt bildschirmfreie Tage, beziehungsweise bildschirmfreie Tage sind eher bildschirmfreie Vormittage. Also ich stehe auf und benutze zum Beispiel immer montags, also morgen ist mein nächster bildschirmfreier Tag, die ersten vier, fünf, sechs Stunden des Tages kein Bildschirm, gar nichts, und versuche einfach mal in den Tag so reinzukommen. Und es ist krass, was man dabei bemerkt, wie langsam der Tag scheint und wie viel Zeit man eigentlich hat, wenn man nicht an diesen mit dieser Unterhaltung seine Zeit verbringt, weil Unterhaltung ist sehr, sehr kurzlebig, also Social Media oder Netflix-Shows, da guckt man 20 Minuten und man hat so viel Spaß und sieht so viel Neues, dass es so vergeht. Aber 20 Minuten, kein Handy, kein Livestream, kein WhatsApp, nichts zu haben. Und was man dann macht, das ist irgendwie was ganz Interessantes. Wenn ich das mal ein bisschen länger gemacht habe, erzähle ich da vielleicht mal nochmal mehr vom Podcast. Und ja, das ist irgendwie eine ganz interessante Entwicklung. Also das merke ich, da muss ich mir ganz aktiv diese Freiräume nehmen. Und dann
könntest du dich noch challengen und dir wirklich was vornehmen. Also nicht nur die Zeit haben, sondern dann nimmst du dir gleich vor, du machst auch was.
Zum Beispiel?
Du läufst mal jeden Montag von hier zum Alex und sprichst an jeder Ecke jemanden an. Oder du kannst es auch nachts machen und trinkst an jeder Ecke, gehst in jede Ecke in eine Kneipe und trinkst das Getränk, was es im Angebot gibt. Aber an der Bar.
Ja.
Oder also ich glaube, immer was zu machen, was sozusagen du sonst nicht tust, das bringt dich meine ich, ein Stückchen mehr dahin so zu tun, als wenn Berlin für dich eine Reise wäre. Und dann musst du, glaube ich, gar nicht bis sehr weit weg, was wir ja eh nicht können, ne? Also jetzt gerade, aber ich glaube, es gibt auch gute Gründe, sonst nicht nur durch die Welt zu fahren und zu hoffen, dass das per se meine Probleme löst. Also ich glaube, die Sachen nimmst du ja eh mit. Insofern kannst du auch, glaube ich, im Kleinen das irgendwie probieren. Und mir hat es wirklich oft geholfen, einfach rauszugehen und was mit Menschen zu machen. Meistens Sachen, die ich auch schön finde. Also wir sind zum Beispiel auch manchmal früher einfach nach Partys noch mit unserem Bus rausgefahren und haben einfach so einen großen Sessel da drin und haben den einfach aufs Feld gestellt in Brandenburg und haben einfach mit 10 Leuten den Sonnenaufgang geguckt. Und das ist einfach auch sehr, sehr schön. Selbst wenn man sonst nur auf Partys ist und quatscht und die ganze Zeit alles labert, dann sind fast alle still, weil das einfach, und das verbindet auch. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und das ist, glaube ich, was ich mich eher erinnere, wahrscheinlich als den ein oder anderen Tatort, den andere sonntags geguckt haben.
Ja, ich finde das total cool. Und vor allem auch, ich glaube, dass tatsächlich der größte Antrieb für viele tolle Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, waren tatsächlich Dinge, die ich für ein Video oder ein Bild oder ein Social Media Post oder sowas gemacht habe. Also auch, was du gerade erzählt hast. Die erste Reaktion in meinem Kopf, so bizarr wie es ist, meine erste Reaktion war, boah, das wäre ein geiles Instagram-Bild. So mit dem Sofa und dem Sonntaggang. Ich habe es sofort gesehen, aber irgendwie diesen Wert dafür zu bekommen, das war auch das meine Mission auf der Reise letztes Jahr so ein bisschen. Ich habe ganz aktiv gesagt, ich benutze jetzt kein Social Media und bin da erstmal komplett raus. Da irgendwie zu sagen, so mal den Moment für sich selber schätzen zu lernen. Und das ist auch immer noch was ich immer wieder, also ich merke, dass es so in mir drin ist, dieses ich möchte alles teilen oder muss es teilen oder will irgendwie direkt Leute daran teilhaben lassen. Und weil ich halt auch dieses Gerät in meiner Tasche zu jeder Zeit habe, ist es auch immer möglich. Und deswegen eigentlich eine coole Idee auch mal, erstmal aus seiner Komfortzone rauszukommen, ne, zu sagen, ich mache jetzt mal was Ungewöhnliches, was mir selber eine kleine Challenge gibt, aber dann auch gleichzeitig halt nicht die Möglichkeit zu haben, es zu teilen und sofort daraus eine Geschichte zu machen. Ist auf jeden Fall was mir nochmal ein bisschen zu denken gibt. Das finde ich
hilft auf jeden Fall, wenn man der Nase folgen will, nicht auf das Lob von den anderen angewiesen zu sein, ne?
Ja, oder das ist irgendwie im Gefühl.
Weil sonst musst du die Nase immer dahin tun, wo die das gerne hätten. Ne? Dann loben die dich natürlich mehr. Also ich glaube, du hast schon, wie du auch sagtest, du hast dann vielleicht ein Video gemacht, was sehr, sehr eine hohe Reichweite hatte, weil du wusstest, was so am Trend liegt. Ne? Aber eigentlich musst du ja, würde ich denken, es ist schöner zu gucken, was macht mich selber zufrieden. Das ist ja das größte Lob, was du von dir haben kannst. Ja. Ist ja nicht immer von außen. Da gibt's ja viele Spiele, die genauso funktionieren, die von außen immer dich wieder in so eine Dopamin-Rolle bringen und sagen, ja, es hat Klick, Klick, Klick. Sondern was du selber auch aus dir raus machen kannst, das ist, glaube ich, und da ist, glaube ich, Zufriedenheit so der voll, größte voll. Kick. Der auch so lange bleibt. Das sind, glaube ich, so die tiefsten Momente.
Ja, ich glaube, das hängt da total mit zusammen und es ist so eine Sache, wo ich ja jetzt letzten Endes mich auch so ein bisschen hin manövriere aktuell und dadurch eben so ein bisschen gucke und schon das dem losgesagt habe in der Vergangenheit, wo ich wirklich sehr viele Videos gemacht habe und auch also ich habe auch super gerne Videospiele gespielt und mich dabei gefilmt, keine Frage. Das war eine lange Zeit mein größter Lebenstraum. Aber das ist dann irgendwann, hat das keinen Spaß mehr gemacht und mich nicht mehr erfüllt und deswegen mich auch so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Und ich glaube, das ist das, wo ich eben gerade drinstecke, warum ich diesen Podcast mache. Also dieser Podcast ist ein gutes Beispiel. Ich kann hier sitzen, mit dir reden und ein schönes, konzentriertes Gespräch führen. Das ist total, also mir macht das total viel Spaß. Das ist, da komme ich langsam dahin, wo ich sage, hey, ich will eigentlich immer den Content machen, der mich am meisten erfüllt. Aber du hast eben noch mal kurz was angesprochen, als wir über, als du vorgeschlagen hast, geh doch mal von dir zu Hause bis zum Alexanderplatz und trink an jeder Ecke einen kurzen, dass du gesagt hast, dann fühlt es sich Berlin an wie Reisen. Und das finde ich eine sehr interessante Aussage, weil ja, ich kenne es vom Reisen, dass man eben in so einen Modus kommt, wo man so ein bisschen von Tag zu Tag sich fließen lässt und eine gute Zeit hat und genießen kann. Aber sobald ich dann wieder zurück in meinem natürlichen Umfeld bin, geht es so schnell, dass alles wieder im Trott ist und eben durchgeplant und durchgetaktet und ich gar nicht mehr so sehr in den Tag reinlebe. Und das ist so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, das hast du sehr, sehr, sehr gut geschafft, so jahrelang hier in Berlin zu leben und zu sagen, so du lebst in den Tag rein und lässt dich so ein bisschen treiben. Und ja, das ist so ein bisschen Das hast du in dem Vorgespräch so schön angesprochen, sozusagen, man geht reisen und nimmt, versucht dann die Reise so ein bisschen mitzunehmen zu sich und damit irgendwie zu sagen, hey, ich bringe das in mein Leben wieder mit rein. Deswegen.
Ich glaube halt, ich weiß gar nicht, ob das nicht auch vielleicht so ein bisschen seltsam ist, aber ich habe mir oft so, wenn du irgendwo neu ankommst, diese ersten Stunden, die man in einem anderen Land ist, die habe ich oft sehr, sehr stark beobachtet und habe das dann einfach öfter auch in Berlin versucht, auch Berlin genauso zu sehen, ne? So als wenn ich so ein bisschen neben mir stehe. Aber ich meine es jetzt gar nicht pathologisch oder so, aber so diesen Augenblick, wenn du in einer fremden Stadt landest und merkst, okay, es riecht anders, okay, das liegt daran, dass du die Gerüche auch wahrnimmst, ne? Oder die Leute sprechen eine andere Sprache oder Gott, es ist plötzlich total heiß. Und diese starken Empfindungen, einfach sich zu merken, dass man so drauf achtet und das auch in Berlin zu machen. Und ich glaube, das geht schon, weil du hast ja gesagt, du hast da eine schöne und auch lange Reise gemacht und hast dabei auch festgestellt, dass du anders tickst. Das heißt, du kannst es ja, du hast das Mindset dazu, nur du tust so, als wenn, oder nicht du tust, aber Berlin scheint dir das nicht so leicht zu machen, das wach zu halten, ne, und dafür eine Aufmerksamkeit zu haben. Aber es ist ja in dir drin und ich denke, wenn du es, weiß nicht, auf den Philippinen kannst, dann kannst du das natürlich auch hier, nur du musst sozusagen in dieses Stadium so Beyond Travel kommen, ne? Du brauchst gar nicht mehr weg, du weißt, wie es geht und jetzt kannst du es einfach auch eigentlich in Berlin machen oder wo auch immer du sonst zu Hause bist. Und ich glaube, das muss man nicht jeden Tag, weil ich glaube, es ist auch wichtig, mal in diese Gewohnheit zu kommen. Ne, man kann ja auch nicht ewig reisen, das macht einen irgendwie auch wirre, weil du immer so ganz viel Aufmerksamkeit, ne? Du kannst nichts wegblenden, weil du dir alles immer genau anguckst. Und es ist natürlich auch mal schön, sich zu entspannen und zu wissen, ich weiß genau, wo mein Bett ist. Da muss ich jetzt nicht ganz genau hingucken. Aber ich glaube, zu wissen und so hin und her switchen zu können, das hilft schon. Und das wäre ja auch mal eine Challenge, die könntest du mal ausprobieren. Du kannst dich an 2, 3 Momente erinnern in deiner Reise, auf was du geachtet hast und wie du dich auch gefühlt hast oder wie du glaubst, dass dich die Leute gesehen haben und das auch mal mitnehmen, wenn du schon zwischen dann 2 Kirschlikören stehst da irgendwo am Strausberger Platz. Dann kannst du ja nochmal probieren, das auch so zu tun, als wenn du jetzt gerade in Tokio über eine große Kreuzung gehst.
Das finde ich eben total, da sagst du total viel Wahres, weil ich sehe das auch immer wieder, wenn man Leute sieht, die hier neu ankommen in der Stadt oder die halt so mit so einer anderen, mit einer anderen Inbrunst irgendwie diese Stadt genießen, so, weil für die Leute, die dann hier zum Reisen sind, für die ist es halt immer, deswegen liebe ich es auch, Besuch zu haben hier in Berlin und den Leuten aus dem Ausland irgendwie diese Stadt zu zeigen, weil es immer so ein aufregendes Abenteuer ist, sich da irgendwie drauf einzulassen, zu sagen, so, hey, ich lass mal so ein bisschen den Tag rein starten und einfach irgendwie laufen lassen. Weil ich glaube, das ist auch so der Grund, den ich so aus diesem Gespräch so ein bisschen rausziehe, ist so, ja, ich glaube, ich bin eben wahnsinnig verkopft. Das habe ich eben auf meiner Reise gemerkt. Ich mache mir eben super viele Pläne und dann werden diese Pläne abgearbeitet. Aber es fühlt sich gar nicht so sehr an, als wäre ich so richtig in dem Moment, sondern in meinem Kopf bin ich eigentlich nur an dem Teil von meinem kompletten 10-Punkte-Plan. So, weißt du, also es ist so, ich plane meinen Roadtrip von A nach B, aber ich lasse mich gar nicht so sehr in diesen Moment fallen und das ist so genießen. Und das ist, was ich mir von dieser Reise gewünscht habe. Und als ich dann irgendwann an diesem Punkt angekommen bin, dann sind so viele magische Dinge auf einmal passiert. Also dann habe ich so tolle Leute kennengelernt und man läuft an irgendeine Stelle und man... Also die Art und Weise zu reisen ist ja auch häufig, du sitzt im Hostel, guckst auf dem Handy, ach guck mal, da sieht's ja schön aus, lass mal dahin. Dann gehst du dahin so, ja, sieht aus wie auf dem Bild, toll. Aber es geht ja gar nicht darum, diese tolle Klippe zu sehen, die man auf dem Bild gesehen hat, um dann das gleiche Bild zu schießen und wieder weiterzugehen, sondern eigentlich eher, also viel lieber lasse ich irgendwie den Tag laufen, lerne 2 Leute kennen, lauf mit denen 50 Meter, leih mir ein Fahrrad und fahr dann irgendwo hin und entdeck dann die gleiche Klippe, aber ohne zu wissen, dass die Klippe da ist. Und diese Momente, die passieren, wenn man der Nase nach lebt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen finde ich es so inspirierend, mit dir zu sprechen, von einem Menschen, der sagen kann, ich habe viele Jahre auch einfach der Nase nach gelebt und bin dadurch bist du in tolle Situationen gekommen. Ja, in diesem Hausprojekt, in dem du jetzt lebst, bei der Fusion mitgearbeitet, super viele wahnsinnig magische, tolle Dinge erlebt, wo sich wahrscheinlich viele Leute fragen würden, wie geht das? Ich glaube, da haben wir heute ganz gute Anleitungen gegeben oder auch zumindest mir auf jeden Fall auch gute Anleitungen gegeben.
Ja, ich würde auch sagen, du hast ein paar Challenges jetzt irgendwie auf deiner Liste, aber es ist natürlich für dich nicht so gut, weil wenn du so verkopft bist, ist es ja eher wichtig, glaube ich, so dem dieser Zeit einfach diese riesige Kraft zu nehmen, die sie bei uns hat, ne, alles abzutakten, sondern sich diese Freiheit nehmen zu können, jedenfalls kurz, auch wenn sich das erstmal widerspricht. Also deswegen finde ich es auch total mutig und stark, wie du es machst, zu sagen, es gibt bestimmte Tage, da ticke ich anders und das nehme ich mir einfach vor. Mhm. Und diese Fenster dann aber auch besonders zu genießen, das ist ja wie eine eigene Reise, die du machst. Mhm. Ich meine, da kann, glaube ich, noch ziemlich viel passieren. Jetzt hast du schon ein paar Sachen vor. Ich denke, wir sehen uns jetzt öfter am Strausberger Platz da und trinken Kirschlikör. Mhm. Ich gucke auf jeden Fall, ob ich dich da treffen werde.
Mit 1,5 Meter Abstand natürlich, aber wir machen es auf jeden Fall. Ich würde noch mal ganz gerne jetzt zum Ende hin dich noch mal fragen, so was waren so schöne, hast du noch mal eine richtig schöne Geschichte vielleicht vom Reisen oder vom Partys veranstalten, irgendwas, wo du dich immer noch gerne dann zurückerinnerst und sagst, oh, da war es richtig toll oder das war einfach ein schönes, tolles Erlebnis, wo ich habe es gar nicht kommen gesehen, dass es mich so mitnimmt und so eine tolle Erinnerung wird.
Oh, ich hätte total viele, weil das irgendwie so schön ist, wenn man jetzt so darüber nachdenkt. Also klar, ich glaube auf der, also das, was ich vorhin schon beschrieben habe, dieses Bild, dass dieser Hangar vorher, nachher, ne, also wie man so reinkommt und einfach vier Leute, wir waren damals zu viert, vor diesem leeren Hangar steht und denkst, okay, das ist jetzt so ganz leer und wir füllen's. Und ich habe damals, obwohl ich eigentlich gar nicht viel mit Medien gemacht habe, habe ich jeden Tag ein Foto gemacht und habe dann nach 30 Tagen haben wir wie so ein Daumenkino daraus gemacht. Und was alles passiert ist, neben dem, also es baut sich so auf, aber was auch in der Gruppe passiert ist, ne? Also Paare haben sich getrennt, neue Paare haben sich gefunden, es ist jemand, ein entfernter Verwandter gestorben, wir haben irgendwie eine ganze Küche aufbauen müssen, wir haben eine Kloinfrastruktur schaffen müssen, es gab Leute, die haben sich gestritten und wieder vertragen, also was alles dabei noch passiert ist, also quasi nebenher und wie das uns auch über Jahre hinweg eigentlich immer noch verbindet, das ist, glaube ich, so ein, das ist ja gar kein Bild, aber auf der einen Seite baut sich was auf und wieder ab, das ist halt interessant, wir mussten ja auch auf der Fusion, musste man früher alles wieder abbauen, also das war echt eine richtige Katerstimmung danach, kam Eule her und hat gesagt, ich möchte jetzt auch alles wieder abbauen, das ist natürlich hart, aber was mich am meisten überrascht hat, ist wirklich das, was das mit den Menschen macht, wenn man so ein gemeinsames Projekt hat und alle in so einem Kreativitäts-High-Level miteinander lebt. Also das ist einfach diese stärksten Verbindungen, glaube ich.
Ich habe auch mit meine ich habe immer mal wieder, also ich habe auch so das Ding, dass ich auf sehr vielen Hochzeiten tanze und eben auch das Partyveranstalten eine große Leidenschaft von mir ist und wo ich immer wieder denke, so ja, ich habe so viele verschiedene Dinge, wo ich drin stecke, irgendwas muss ich mal weglassen und das Partyveranstalten kam mir in den Kopf, ich war so, vielleicht lasse ich das mal bleiben und dann haben wir die nächste Party wieder gehabt und es hat wieder so ein, also es hat mich so mit Glück erfüllt, einfach sowas zu veranstalten, wo so viele Leute zusammenkommen und mit verschiedensten Leuten dann zu quatschen und irgendwie so einen Abend zu verbringen, dann war ich danach wieder so, nee, das kann es auf keinen Fall sein lassen. Das ist viel zu schön, um es irgendwie um irgendwie das aufzugeben. Deswegen, ich kann total verstehen, was da für Glückshormone mitkommen, wenn man so eine Zeit hat und vor allem auch so eine intensive Zeit, wo man wochenlang zusammen auf diesem Gelände lebt, um da irgendwie was zu machen. Das ist schon sehr eine, ich bin ein bisschen neidisch um die Erfahrung, Tina, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du diese
Jahre ich war auch schon mal bei einer Party von dir und das weiß ich auch noch, das ist irgendwie ziemlich schön. Ich war auch mal bei einer Party, aber ich kam zu spät, da war es schon aufgelöst. Aber was echt verrückt war und deswegen glaube ich, dass es auch unter einem guten Stern steht, dass dann eigentlich alle Gäste weg waren, also es war draußen, alle mussten gehen und als wir kamen, gab es so noch einen Wellensittich, der da war. Ne? Das war so verrückt, weil ihr hattet alles abgebaut und dann saß ein total bunter Vogel da und dann haben wir den mitgenommen und dann standen da nämlich noch zwei Polizisten, dann sind wir da hingegangen und haben gesagt, hey, schaut mal, habe ich gesagt, der hat den Wellensittich vergessen.
Das weiß ich gar nicht.
Das war so niedlich. Und dann haben die gesagt, was, der Wellensittich? Und ich so, ja. Und dann haben wir den da hingesetzt und haben mit die Polizist, das war ein Polizist, ja, und ein Polizist und die Polizistin, die waren echt so, oh Gott, wo setzen wir jetzt den Wellensittich hin? Und ich so, ja, den müssen sie jetzt irgendwie, das ist halt der letzte Partygast, der ist einfach da geblieben, der weiß nicht, wie er nach Hause kommt. Und der Mann, der war echt so, Gott, wir können da jetzt hier keinen, was sollen wir denn damit machen? Und sie, na doch, wir müssen, dann hat die dann so ihr Erste-Hilfe-Set ausgeleert und dann wollten sie den Vogel fangen. Und Dann ist der Vogel aber weggeflogen und alles, was blieb, ist eine kleine Feder und die habe ich immer noch. Und irgendwann, wenn du mal wieder eine Party machst, bringe ich sie dir mal vorbei.
Wahnsinn.
Echt noch so eine gelbe, knallbunte Feder von deinem letzten Partygast, der nicht nach Hause gefunden hat.
Unmöglich wieder.
Und solange die noch nicht zurückgebracht ist, glaube ich, musst du dabei bleiben, Niklas.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das kommt auch wieder in den Punkt rein, wo du sagst, wenn du anfängst zu spielen, dann spielen die Leute mit. Also Also mein Eindruck, als wenn ich Partyveranstalter bin und die Polizisten kommen und mir sagen, ich muss jetzt hier abbauen, weil sonst nehmen sie mir die Boxen weg, dann ist nicht mein erster Reflex irgendwie zu sagen, ich muss jetzt einen Spaß mit denen machen, sondern ich sag dann, okay, alles klar, die Polizei ist da, ich muss das jetzt regeln. Aber vielleicht braucht man gerade genau deswegen jemanden wie dich auf der Party, der den Polizisten so ein bisschen das Lächeln ins Gesicht zaubert, weil sie irgendwie sagen können, ach ja, jetzt haben wir hier eine wichtige Aufgabe, wir müssen den Wellensittich sicher nach Hause fahren.
Ich glaube, sie hätten es gemacht. Dein Freund und Helfer war unterwegs.
Dein Freund und Helfer, tatsächlich. Sehr, sehr schön. Ey, vielen, vielen Dank. Ich wusste das wirklich nicht mit dem Wellensittich. Das hat mich nochmal sehr, 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 sehr gefreut, die Story zu hören. Ja, ich glaube, für mich bin ich auch sehr, 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 sehr happy mit dem, wie dieses Gespräch verlaufen ist, Tina. Ich hoffe, du bist auch froh. Ich freue mich erstmal mega, dass du dir die Zeit genommen hast, um das zu machen, weil ja, ich glaube, das ist immer, du stehst normalerweise nicht so viel vor Kameras und in Podcasts und sonst wo.
Das ist mein erstes bleibendes Ding, habe ich ja dir gesagt, ich hätte es, habe ja noch ziemlich lange hin und her überlegt, weil ich dachte, was im Internet bleibt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben will, weil das ist eigentlich, glaube ich, nicht so mein Ding gewesen. Aber ich finde die Gespräche auch mit dir immer super, super spannend und bin sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben.
Ich auch.
Und insofern freue ich mich auch sehr, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Toll, das freut mich, Tina, cool. Ja, dann werde ich auch mal den Leuten da draußen sagen, dass wenn ihr dieses Gespräch für immer im Internet finden wollt, dann könnt ihr das nämlich auf YouTube oder auf dem Spotify oder auf iTunes, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da mal reinschaut. Und ich wollte eigentlich jetzt zum Ende des Podcasts eine Review vorlesen, weil wir haben eine total tolle Review bekommen von jemandem, der gesagt hat, ihm gefallen die Gespräche gut, aber dann machen wir das einfach nächste Woche. Weil ich sage euch immer, ihr sollt Reviews schreiben und ihr habt tolle Reviews geschrieben, das machen wir nächste Woche. Das heißt, wenn ihr eine schreibt, dann lese ich die vielleicht nächste Woche vor. Tina, ich hoffe, du hast einen schönen Abend und ich bedanke mich, dass du in der Sendung dabei warst.
Ja, auch einen schönen Abend und allen, die zugehört haben.
Alles klar, Leute. Dann habt einen schönen Abend, bleibt gesund und lebt immer schön der Nase nach.
Ja. Viel Spaß!
Tschüss!